Peter und Paul wollen's wissen. Heute: Ist die KI Schreckgespenst oder Heilsbringer? Mit Dr. Henning Beck.
Willkommen zum Podcast Peter und Paul wollen's wissen. Ja, ich spreche heute eine Art Hochdeutsch. Normalerweise spreche ich Dialekt, aber wir haben heute einen Gast und mit dem sprechen wir Hochdeutsch. Für dich, Paul, ist das ja normal, du sprichst ja immer so eine Art Hochdeutsch.
Ein schlampiges Hochdeutsch.
Ja, ein sehr schlampiges Hochdeutsch, aber, aber das ist okay. Vielleicht müssen wir in Zukunft ja gar nicht mehr sprechen, sondern vielleicht übernimmt das ja jemand anders für uns, nämlich das Thema des heutigen Tages. Wir stellen uns heute nämlich die Frage, ist die KI Schreckgespenst oder Heilsbringer? Vielleicht in ein paar Jahren oder ein paar Monaten macht es die KI für uns. Mhm. Und dann lassen wir das sein. Ja, Paul, wir haben keine Ahnung von KI. Oder? Hast du?
Ja, im Gegensatz zu unserem ersten Podcast ist schon einiges dazugekommen. Da war ich noch vor knapp 2 Jahren sehr KI-fern und das ist
hat und sich naiv,
ja, absolut naiv auch, aber das hat sich geändert.
Ja, aber wir haben heute einen Gast eingeladen, der wirklich was dazu zu sagen hat. Stell doch du unseren Gast kurz vor.
Sehr, sehr gern. Wir haben heute Henning Beck bei uns, mit einem wunderschönen Vornamen und mit dem Nachnamen Beck. Das ist keine KI-generierte Spitze jetzt. Und ganz kurz, damit wir wirklich schnell ins Thema eintauchen können, eine Kurzvorstellung. Henning Beck hat Biochemie studiert, promovierter Neurowissenschaftler, ehemaliger Berater verschiedenster Unternehmen in Kommunikations- und Innovationsfragen, also auch oder im Silicon Valley.
War eher beim Silicon Valley.
Also
auf der anderen Seite der Bucht bei San Francisco, ja.
Alles klar. Und auch preisgekrönter Science Slammer, das werden vielleicht einige nicht kennen, einige kennen vielleicht den Poetry Slam, das ist vergleichbar. Das heißt, da geht es um wissenschaftliche Kurzvorträge vor Publikum, die vor allem durch gute Verständlichkeit und auch durch einen Unterhaltungswert sich auszeichnen, mit Wettbewerbscharakter. Und darüber hinaus Kolumnist und natürlich Bestseller-Autor zu Themen der Biochemie und der Neurowissenschaft. Und in dieser Funktion und auch gefragter Keynote-Speaker, im weitesten Sinn Vortragender und, das freuen wir uns, dass wir es heute sozusagen in live erleben können, auch als Podcast-Gast.
Ja, hallo Henning.
Hallo, ja, ich freue mich sehr hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und auch für das spannende Thema.
Ja. Ja, danke, dass du Zeit hast. Ich stelle immer die wichtigste Frage am Anfang im Podcast, nämlich die Getränkefrage. Was möchtest du trinken für unseren Podcast?
Ich trinke immer Wasser.
Immer Wasser. Wasser haben wir schon auf
dem
Tisch.
Das ist sehr nett. Dankeschön.
Paul, was trinkst du?
Ja, ich habe schon angedeutet, ich bin jetzt viel mehr schon im KI-Thema und ich habe das natürlich im Vorfeld eingegeben. Und da kam die Antwort, sehr präzise, für einen wissensbasierten Podcast sollte man Wasser oder Tee trinken. Und das heißt, ich habe einmal mehr die Bestätigung, dass Wasser das Richtige ist.
Genau. Und ich trinke heute auch Wasser, weil wir nehmen morgens um 9 Uhr auf und das ist definitiv zu früh für ein Bier. Also auch ich trinke heute Wasser und da mache ich auch, was die KI uns empfiehlt. Aber Paul, du hast immer so tolle Eröffnungsfragen.
Fantastisch.
Lass uns doch mal die hören.
Ja, also die erste Frage, ganz eine simple, einfache. Ich hätte gern von dir gewusst, wann hast du überhaupt das allererste Mal von der Existenz der KI gehört oder gelesen? Wann ist das erste Mal auf deinem Radar erschienen?
Meinst du jetzt, also KI, ich muss sagen, ich habe ja auch Neurowissenschaften studiert, weil ich Matrix im Kino gesehen habe. Das war Ende der 90er, Anfang 2000er. Und das war auch eine sehr KI-lastige Zeit. Also es wurde sehr viel über menschliches Denken und KI philosophiert. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch toll, mal so eine Matrix zu bauen. Naiv wie ich war, habe dann festgestellt, es ist doch schwieriger als gedacht. Aber diese Faszination für das Denken blieb. Und eigentlich mit KI im weitesten Sinne beschäftige ich mich jetzt eigentlich, sagen wir mal, seit den 2000er Jahren. Die ersten Vorträge oder Veranstaltungen oder auch Texte dazu hatte ich mal geschaut, hatte ich so 2015. Mhm. Also weit vor Sprachmodellen, die dann ja mit ChatGPT kamen, die das nochmal ein bisschen verändert haben. Also KI vorher, das war im Prinzip Mustererkennung. Erkenne ich einen Papagei in einem Bild zum Beispiel? Und jetzt kann man halt mit künstlicher Intelligenz, mit Sprachmodellen Neues erzeugen. Und das ist in der Tat was Neues. Und auch die Leistungsfähigkeit ist durchaus überraschend. Und da bin ich wie alle anderen auch genau mit dem Herauskommen von ChatGPT. Konnte ich das, also es gab vorher auch so Online-Sachen, Talk to Transformer hieß das. Das war so eine abgespeckte ChatGPT-Version, würde man sagen. GPT-2 war das gewesen. Da waren noch sehr viele Fehler drin, aber das weiß ich noch, das war so 2019 oder 2019. Konnte man da schon ein bisschen rumspielen, aber ChatGPT war schon so ein bisschen der Urknall von dieser modernen Technik.
Okay. Und wir haben ja den Titel gewählt, Schreckgespenst oder Heilsbringer. Kannst du oder kann man eine Definition, was ist KI, wie kann man sie definieren, was gehört dazu, was gehört nicht dazu, oder ist das kein klar umrissener Begriff?
Ja, also sagen wir mal so, also der Begriff künstliche Intelligenz ist ja nicht neu, schon einige Jahrzehnte alt, kommt von der Dartmouth-Konferenz, wo Computerwissenschaftler, andere Wissenschaftler auch sich hingesetzt haben, sich überlegt haben, wie könnte man eine denkende Maschine bauen? Was, da kam auch dieser Begriff künstliche Intelligenz her. Was braucht man dafür? Und unter Intelligenz wird häufig so allgemeine Denkfähigkeiten so ein bisschen zusammengefasst, aber eigentlich ist Intelligenz auch tatsächlich beim menschlichen Gehirn ein Optimierungsverfahren. Also Intelligenz bedeutet, ich kann ein Problem auf eine bestimmte Art und Weise richtig lösen. Und jeder, der sich einen Intelligenztest anschaut, sieht auch, wie die Fragen gestellt sind. Eine Frage gibt eine richtige Antwort. Und das ist Intelligenz, dass ich schnell, effizient Rechenregeln anwenden kann. Bei künstlicher Intelligenz hat sich das im Laufe der Zeit natürlich ein bisschen aufgeteilt. Es gibt verschiedene Ansätze von künstlicher Intelligenz. Also es gibt, ohne jetzt ins technische Detail gehen zu wollen, aber es gibt die Idee, dass man quasi Muster ausliest und durch eine Vielzahl an Daten quasi gemeinsame Muster in diesen Datensätzen erkennt. Es gibt andere Ansätze, wo mehr mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet wird, auch für Vorhersagemodelle. Aber die Grundidee ist, ich habe ein System, ein Computersystem, was in der Lage ist, einen Datensatz so auszuwerten, dass man diese Auswertung für eine Problemlösung anwenden kann. Also eine KI liest meinetwegen viele Videos aus, schaut sich viele Texte an und ist dann in der Lage, im besten Fall neue Aufgaben zu lösen.
Mhm. Was macht denn, eigentlich, so wie du das beschreibst, ist ja eine KI einfach eine schnelle Rechenmaschine oder Auswertungsmaschine, die logische Reihen fortsetzen kann. Also das ist jetzt sehr laienhaft ausgedrückt, kannst du mich gerne auch. Was macht denn die Faszination eigentlich dieser KI aus? Wieso ist das große Thema, wenn du schon vor 20 Jahren darüber gesprochen hast?
Die Faszination, also gerade bei Sprachmodellen, muss man sagen. Also was man heute sieht, wenn man jetzt ChatGPT hat oder Claude oder Gemini, das ist eine Spezialvariante von künstlicher Intelligenz. Mhm. Es gibt noch ganz viele andere Arten von künstlicher Intelligenz, die man einsetzt, um Wetterprognosen zu machen oder Stauprognosen oder Lieferketten zu optimieren. Bei Sprachmodellen ist eine Sache besonders. Die Idee war gewesen, bei Sprachmodellen nehmen wir mal alles, was Menschen gesprochen und geschrieben haben, und werten das aus. Und dann kannst du im Prinzip für jedes einzelne Wort so eine statistische Analyse machen, wie sich dieses Wort in Abhängigkeit aller anderen Wörter verhält. Mhm. Und dann habe ich quasi so ein statistisches Skelett für jedes einzelne Wort. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich neue Sätze auch erzeugen. So nach dem Motto, ich sage quasi statistisch das wahrscheinlich nächste Wort vorher. Also konkretes Beispiel, der Hund zieht bei mir an der Leine, wirst du dann sagen. Okay, das ergänze ich dann. Und so ähnlich wird eine KI auch wahrscheinlich immer das nächste Wort vorhersagen. Du wirst nicht sagen, der Hund zieht gerade an der, keine Ahnung, Palme? Unwahrscheinlich, ja. So, und so ähnlich geht ein Sprachmodell vor, wenn es jetzt Wörter vorhersagt. Diese Wörter werden quasi statistisch geclustert. Jedes Wort hat bestimmte Eigenschaften, Kategorien, in denen, die man statistisch einteilen kann. und ich kann damit neue Sprache, ich kann damit neue Bilder, ich kann damit Töne, ich kann damit Videoschnipsel neu erzeugen. Und das Faszinierende ist, dass keiner so genau weiß, wie diese Sprachmodelle das machen.
Mhm. Also auch diejenigen, die es programmiert haben oder angelernt, die wissen nicht mehr genau, wieso das rauskommt, was rauskommt.
Es wurde ja nicht in dieser Form programmiert, dass man gesagt hat, wenn du dieses Wort hörst, musst du genau das machen.
Mhm.
Man hat dieses Thema für einen Datensatz losgelassen, sagen wir Sprache oder alle Bücher, die geschrieben wurden, sondern hat dieses System selbstständig sich an diesen Datensatz angepasst. Übrigens, jedes Sprachmodell passt sich auch ein bisschen anders an an den gleichen Datensatz. Wenn ich den gleichen Datensatz habe, dann ist ChatGPT ein bisschen anders angepasst als Claude oder Gemini. Und deswegen geben die auch unterschiedliche Antworten, obwohl, selbst wenn die Trainingsdaten identisch wären, könnten unterschiedliche Ergebnisse am Ende rauskommen. Also letztendlich hat man sich eine Blackbox gebaut. Man weiß nicht ganz genau, warum diese KI jetzt genau diese Antwort gibt. Und das ist natürlich spannend, weil wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit eine Technologie erfunden haben, die sich nicht hundertprozentig vorhersehbar und verlässlich verhält.
Mhm.
Schau dich um, alle Technik, die du hast, die Brille, die du gerade aufhast, die Kopfhörer, die du aufhast, den Bleistift, den du in der Hand hast, alles verhält sich verlässlich. Du kannst es deswegen vertrauensvoll einsetzen. Du weißt, diesen Stift, wenn ich den nutze, dann wird er immer diese Linie ziehen. So, deswegen gibst du Geld dafür aus und setzt ihn entsprechend ein. Und Sprachmodelle sind anders. Also da kannst du dreimal dieselbe Frage eingeben und du kannst unterschiedliche Antworten rausbekommen.
Und wenn wir noch kurz beim Historischen bleiben, du hast in einem Gespräch erzählt oder beschrieben, dass es ja schon im Jahr von 1932, fast vor 100 Jahren, ein Buch erschienen ist, das sich Brave New World betitelt, von Aldous Huxley. Und du sagst, das kommt dem, was wir als KI-Welt erleben oder erleben werden, sehr, sehr nahe in gewissen Dingen. Das heißt, war das immer schon in den Köpfen der Menschen drin, dass wir einmal sowas haben werden? Oder ist das einfach eine riesige Vision gewesen, ein kreativer Akt dieses Autors, dass er sowas überhaupt entwerfen kann?
Ja, also es gibt ja verschiedene Science-Fiction-Bücher. Häufig wird ja 1984 von George Orwell genommen. Wir werden alle überwacht. Das halte ich nicht so für wahrscheinlich oder für bedrohlich wie die Idee von Aldous Huxley. Da geht es nicht so sehr um KI. Es geht aber um die grundsätzliche Idee. Wir leben in einer Welt, in der wir glücklich und zufrieden sind. Und Technologie hat uns sehr bequem gemacht. Sehr bietet uns alles an, was wir haben möchten. Vom Entertainment, von Medien. Kurzum, wir sind maximal glücklich. Und letztendlich ist das ja das Versprechen auch von Digitalkonzernen. Es wird uns super einfach gemacht und das Leben wird immer glücklicher bei uns. Wir werden immer zufriedener. Und das Ergebnis ist, die Menschen sind extrem unfrei. Mhm. Und sie am Ende merken sie, Glück ist nicht alles im Leben. Es gibt Wichtigeres als Glück. Freiheit ist zum Beispiel wichtiger als Glück. Und du kannst Menschen auf zwei Arten einsperren. Die eine Art ist, du überwachst sie total und du machst quasi dadurch so eine Art Gefängnis durch eine totale Überwachung und Abhörmaßnahmen. Und die zweite Art, die sehr viel cleverere Art, Menschen einzusperren, ist, dass du sie glücklich machst. Hm. Weil wenn sie glücklich sind, warum sollst du dann eine Revolte machen? Ja, warum sollst du irgendwie Widerspruch leisten? Glückliche Menschen sind sehr bequem.
Brot und Spiele,
genau.
Oder? Ja.
KI würde in dieser Form uns ja maximal bequem und glücklich machen, weil KI sorgt dafür, dass wir in unseren Bedürfnissen super abgeholt werden. Es soll uns alles anbieten. Filme, die zu uns passen und Musik, die wir gerne mögen, soll erzeugt werden. Also vielleicht werden wir dadurch durch dieses super Glückliche sehr eingelullt und sehr bequem.
Was du jetzt ja schilderst und die Frage, die wir uns ja stellen, Schreckgespenst oder Heilsbringer, eine Blackbox, wir wissen nicht ganz genau, was rauskommt. Es kommen dreimal vielleicht verschiedene Dinge raus, wenn ich dreimal frage. Gleichzeitig kann es uns auch glücklich machen und damit unfreier vielleicht. Verstehst du, dass Menschen Angst vor dieser Entwicklung haben?
Ja, wenn man in die Geschichte der Menschheit schaut, ist alles Unerklärliche, Unbegreifliche immer der Nährboden oder der Auslöser für so eine spirituelle, metaphysische, religiöse Interpretation. Also alles, was Menschen nicht erklären können, wird erstmal entweder gefürchtet oder es wird sich danach gesehnt.
Mhm.
Und das erleben wir bei KI auch. Wir haben ja, wenn du zurückschaust, in den letzten Jahren und Jahrzehnten alles entzaubert. in unserer Umwelt. Wir können alle Naturphänomene erklären, wir können Krankheiten erklären, alle Fairnisse, alle Naturphänomene sind erklärt. Und jetzt passiert etwas Neues. Es kommt etwas in unser Leben, was wir nicht erklären können und was uns auch sehr kränkt, weil es ist etwas, was uns vom Thron stoßen würde. Mhm. Ja, wir sind seit Kopernikus nicht mehr das Zentrum des Universums, seit Darwin nicht mehr die Krone der Schöpfung und jetzt sind wir nicht mehr die Schlauesten. Und wir wissen nicht, was das ist, was uns da herausfordert. Und ja, kein Wunder, dass man, und die Frage von euch trifft es eigentlich sehr schön, dass man genau mit solchen ja fast religiösen oder spirituellen Ideen kommt, Heilsbringer, Schreckgespenst. Da steckt ja schon drin, dass wir genau diese, auf einmal diese Verzauberung wieder spüren, die wir jahrzehntelang nicht mehr hatten durch Wissenschaft und Technik. Mhm.
Aber brechen wir es gleich runter auf, mhm, auf das Leben des Einzelnen. Und wenn man beginnt, mit dem, da hast du Bücher drüber geschrieben, aber vielleicht kann man das recht knapp oder kurz prägnant zusammenfassen. Was passiert generell in unserem Gehirn durch die KI bei jedem Einzelnen?
Nun, das kommt ein bisschen drauf an, wie man das nutzt, ne? Also ich kann eine KI so nutzen, dass ich selber nicht mehr denken muss. Wenn ich einer KI sage, erstelle hier ein Podcast-Skript, erstelle eine Idee, wie dieser Podcast laufen soll und ich nehme das einfach, kopiere mir das rein, denke nicht mehr nach. Ja, kein Wunder, dass das Gehirn dann weniger aktiv ist. Ja, also da brauche ich keinen Hirnscanner, um das zu zeigen. Ich kann KI aber auch einsetzen als Sparringspartner, als Kumpel, der mir wie so ein Kollege immer wieder Bälle zuspielt oder kritisch mich hinterfragt. So könnte ich das auch einsetzen. Und hier sieht man auch, das ist ganz faszinierend, diese Technik ist nicht auf eine Art zu benutzen. Sondern ich kann mit dieser Technik, kann ich mich komplett faul machen und mein Gehirn quasi ausschalten, indem ich sage, KI, übernimm du, erstell mir einen Text und so weiter. Oder ich kann dafür sorgen, dass sie mich unterstützt, wie so ein Trainingspartner, die mich besser macht. Deswegen kann man das nicht so einfach sagen, wie mit anderen Technologien, dass die KI uns dümmer oder schlauer macht. Mhm. Eine Theorie, die diskutiert wird, ist, KI macht schlaue Menschen schlauer und dumme Menschen dümmer. Mhm. Weil wenn du schlau bist und weißt, wie du die KI einsetzt, die Antworten kritisch hinterfragen kannst, dann ist es ein Spitzentool, damit du noch schlauer, noch schneller Informationen verarbeiten kannst, noch besser recherchierst, kurzum besser im Denken wirst. Wenn du dumm bist, unerfahren bist, ungebildet bist, unmündig, würde Kant sagen, dann bist du abhängig von dieser Technik, bist auch manipulierbar und glaubst alles, was da rauskommt. Und das macht dich ja nicht besser.
Aber Beispiel, konkretes Beispiel, Gedächtnisfähigkeit. Leidet das Gehirn unter Gedächtnis oder leidet die Gedächtnisfähigkeit eines Hirns dadurch, dass man KI nutzt, weil man einfach gewisse Dinge nicht mehr abspeichern muss, weil die verfügbar sind, weil das auf Knopfdruck kommt? Oder ist das rein vom Hirn her nicht feststellbar?
Naja, das ist ein Effekt, der auch vor KI schon begonnen hat, nennt sich Google-Effekt. Mhm. Also Menschen erinnern sich schlechter an Dinge, von denen sie wissen, dass sie die googeln können oder dass sie abgespeichert haben. Gleicher Effekt nennt sich Foto-Impairment-Effekt, auf Deutsch Foto-Beeinträchtigungseffekt. Menschen erinnern sich im Urlaub schlechter an ihren Urlaub, wenn sie Fotos während des Urlaubs machen. Mhm. Weil du weißt, ich muss mich nicht auf den Moment so konzentrieren, ich habe diese Fotos. Ist ein gut belegter Effekt. Mhm. Also die Verfügbarkeit sorgt dafür, dass wir weniger uns merken müssen. Ich bin überzeugt, dass das Merken und das Gedächtnis keine Zukunftskompetenz ist. Ich bin sicher, okay, ein bisschen Grundlagen musst du wissen, klar. Aber während wir in den 70ern, 80ern, 90ern Menschen dazu trainiert haben, sich viel zu merken, weil das große Problem damals war, wie komme ich an Informationen? Deswegen musste ich Gedichte in der Schule auswendig lernen. Ich wurde trainiert, mir Sachen zu merken. Das ist nicht das Problem des 21. Jahrhunderts. Das 21. Jahrhundert bedeutet, ich muss priorisieren, ich muss wissen, was ist wichtig und unwichtig. Nicht die Menschen mit dem besten Gedächtnis werden im 21. Jahrhundert erfolgreich sein, sondern die Menschen, die am besten Probleme lösen. Mhm. Und während vor 30 Jahren das die Leute waren, die das beste Gedächtnis haben, wird das in Zukunft nicht mehr der Fall sein, weil niemand kann sich alles merken. Du musst in der Lage sein, zu priorisieren, zu gewichten, Informationen zu finden. Und KI ist das schärfste Schwert, was wir haben, um diesen Informationsdschungel zu durchschlagen.
Also das mit dem Merken, das merke ich, ja super, bei mir selbst schon. Früher habe ich alle Telefonnummern auswendig gekannt, heute kennt sie mein Handy noch. Also ich meine eigene kenne ich gerade noch, aber nachher hört es auf, das so, man muss es sich nicht mehr merken.
Ist wahrscheinlich aber das ist ein ganz schönes Beispiel. Ich weiß auch nicht die Telefonnummer meiner Schwester, aber ich weiß, wann ich sie anrufen muss.
Ja.
Und das ist viel besser, als wenn es andersrum wäre.
Ja,
weil es geht darum, wie wende ich die Information an und nicht, wie rufe ich die Information ab. Und das muss man auch den Leuten übrigens in der Schule beibringen oder in der Erwachsenenbildung oder generell ihnen zeigen, es ist ja auch schön, wenn ich ein Gedicht kann. Ich kann auch viele Gedichte auswendig, das ist schön. Aber wenn wir von Zukunftskompetenzen reden, reicht Merkfähigkeit einfach nicht aus. Und im Gegenteil, den Anspruch zu haben, sich alles zu merken, das ist nett, um da so ein bisschen Spielerei, ich kann mir die Einkaufsliste merken, ja toll. Aber wenn es darum geht, wirklich große Probleme zu lösen, und wir haben ja extrem große Probleme überall, dann geht es nicht darum, Merkfähigkeit zu haben, sondern es anzuwenden.
Bevor wir vielleicht jetzt in Kindheit und dann auch in diese Bildung, das Bildungsthema kurz wird durch KI Wissen demokratisiert? Also früher war das ja das Wissen über ein gewisses Thema. Ich arbeite zum Teil auch mit Rechtsanwälten zum Beispiel zusammen. Die haben sich sehr viel Wissen in einem Spezialbereich und die haben genau gewusst, wie man einen Vertrag schreibt und so. Das kann die KI mir heute auch sagen. Plus, minus. Ich muss vielleicht ein bisschen nochmal nacharbeiten, aber schon ziemlich gut. Und da sagt man zum Beispiel, okay, das stärkt eher die schwachen oder vielleicht die kleinen Kanzleien werden dadurch stärker, weil sie dasselbe Wissen haben wie die großen Kanzleien, dass die sich halt zusammen erarbeitet haben. Also wird Wissen demokratisiert?
Man muss sagen, das war auch das große Versprechen des Internets. Ne? Man demokratisiert das Wissen, das ist in dieser Form nicht so passiert. Also nur indem ich es verfügbar mache, heißt es nicht, dass es demokratisiert ist. Man kann Menschen auch sehr stark verwirren, indem ich ihnen einfach viele Informationen und Möglichkeiten gebe und ich überfordere sie damit und dann sind sie auch nicht gut im Umgang mit Informationen. Ich meine, das Internet hat es in den letzten, sagen wir mal, ja, 15 bis 20 Jahren gezeigt. Das ist das waren Effekte, die man so nicht absehen konnte. Bei KI, du hast völlig recht, man hat auf einmal Zugriff auf Möglichkeiten, sei es jetzt in der Kanzlei, es kann auch im Bildungswesen sein, also es kann eine Wirtschaftsprüfung sein, es kann überall sein. Die Frage ist auch hier, wie wendet man das an? Wie kritisch oder wie clever ist man, die Antworten zu beurteilen? Wie sauber kann man die Fragen stellen? Wie gut ist man in der Lage, diese KI-Antworten auch, wie soll ich sagen, nochmal weiter zu verfeinern und zu verbessern? Weil ansonsten hast du keinen Wettbewerbsvorteil. Also du kannst ja gerne eine KI einsetzen, aber das kann ja jeder. Warum soll ich dann zu deiner Kanzlei gehen, wenn du genau das machst wie jeder andere auch? Also letztendlich wird dann hier wieder ein wirtschaftlicher Wettstreit einsetzen und einige Kanzleien werden auch hier KI besser einsetzen als andere, weil eine Software einzusetzen, dafür zahle ich kein Geld. Ich zahle Geld dafür, dass mein Problem gelöst wird. Und wenn es eine Kanzlei besser hinkriegt, dann gehe ich zu dir.
Du hast schon mehrfach von Schule und Bildungswesen gesprochen. Wir als Erwachsene, wir sind alle sozusagen, glaube ich, sehr klassisch noch schulisch ausgebildet und haben sicher noch jetzt mit KI in der Schulzeit wenig zu tun gehabt. Aber wie führt man jetzt die junge Generation, die jetzt in die Schule kommen, deiner Meinung nach am besten in Richtung KI an? Wir haben ja auch ganz aktuell Themen, wo nicht nur diskutiert wird. In Australien ist es, glaube ich, seit 25 Gesetz, Verbot von, das ist zwar ein anderes Thema, Social Media, aber dass man sozusagen, oder Smartphone-Verbot. Wie würdest du sagen, was ist der Schlüssel aus deiner Erfahrung, wie man Menschen zu dieser Technik heranführt, dass sie positiv genutzt wird und eben nicht, um beim Titel zu bleiben, ein Schreckgespenst bleibt oder ist?
Ja, also die Fähigkeit, die in Zukunft wichtig wird, ist, dass Menschen Probleme lösen. Und dafür müssen sie Probleme verstehen, sie müssen sie hinterfragen, sie müssen einordnen können, was brauche ich an Lösungsmöglichkeiten. Sie müssen einige Sachen an Lösungsideen verwerfen und andere besser anwenden und verfeinern. Kurzum, diese Art des kritischen, problemorientierten, produktiven Denkens muss geschult werden. KI macht ja letztendlich nichts anderes. Ja, KI versucht auch, ein Problem auf eine Art zu lösen. So, und KI ist deswegen eine gute Hilfestellung. Aber ich muss den Menschen vorher beibringen, was es bedeutet, Probleme zu erkennen, zu verstehen, Ursachen und Wirkungen auseinanderzuhalten, Zusammenhänge einordnen zu können. Und dann kann ich KI dafür einsetzen, um das eben zu verbessern. Ich denke nicht, dass KI in dieser Form, also wenn es jetzt darum geht, wie man KI jetzt konkret praktisch einsetzt im späteren Leben. Ich denke nicht, dass man das jetzt in der Grundschule einsetzen muss, ja, sondern du musst auch hier ein paar grundlegende Fähigkeiten erlernen. Dann ab den höheren Klassen kannst du das immer mehr einsetzen. Zumal auch, ganz ehrlich, die Leute, die jetzt in die Schule kommen, wenn die dann in 6, 7, 8 Jahren, wird die KI-Technologie auch sehr viel weiter fortgeschritten sein. Also sie wird auch sehr viel selbstständiger arbeiten können. Sie wird auch, sagen wir mal, ganze Ketten an Aufgaben nacheinander abarbeiten können. Also die Technologie bleibt ja nicht stehen. Aber die grundsätzliche Fähigkeit, Probleme zu lösen, zu erkennen, zu hinterfragen, das wird auch in Zukunft wichtig bleiben.
Also das Grundgerüst, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, das Schreiben können, das Lesen können, gewisse, so auch diese Themen, die du gesagt hast, mit Handwerk, das wird unabhängig, oder das ist sozusagen die Grundlage dafür, dass man dann irgendwann an die KI herangelassen wird oder sich damit beschäftigt oder es sinnvoll einsetzen kann.
Das ja,
heißt,
sicher.
Und das heißt, dass so wie du sagst, in jungen Jahren wird sich wenig oder kaum was ändern. Es wird jetzt nicht KI-generierte Pädagogen oder Lehrer geben, sondern du meinst, dass diese Dinge, diese Basics recht ähnlich ausschauen werden, wie wir sie noch erlebt haben?
Also was jetzt gerade bei Kindern angeht, also sagen wir mal Grundschule, ja, oder sagen wir mal bis 5., 6. Klasse, wie auch immer, was hätte der KI jetzt konkret für einen Vorteil im Erlernen von Schreiben? Ja, also wenig. Ja, also ich muss ein paar Grundlagen einfach schaffen. Ja. Was natürlich in Zukunft sehr viel mehr passieren wird, ist, dass man sagen würde, ich kann ja mit KI passgenau, zielgenau Lehrinhalte erstellen oder Prüfungsfragen erstellen. Und wir wissen, Menschen lernen, das ist ein gut belegtes Phänomen, am besten, wenn sie sich selber testen und abfragen. Testeffekt nennt sich das. Also wenn du Testfragen bearbeitest, dann lernst du gleichzeitig mehr über dich, weil du weißt auch, was du noch nicht weißt, wo du nochmal nachschlagen musst. Du holst dein Wissen unterbewusst hervor, musst es anwenden für diese Frage. Kurzum, eine Spitzentechnologie wie KI könnte dafür sorgen, dass jeder Mensch in Zukunft sein maßgeschneiderte Nachhilfe oder Hausaufgaben, könnte ich mir vorstellen, dass es die nicht mehr gibt in dieser Form. Du musst jetzt hier die 3 Rechenaufgaben in dieser Form lösen, sondern es könnte so eine Art Netflix für Bildung. Du hast einen KI-Nachhilfelehrer oder Hausaufgabentrainer und der gibt dir jetzt konkret Aufgaben, der teste dich nochmal und erstellt für dich dann konkrete Aufgaben, die du lösen musst. Das fragt er dann nochmal in einem kleinen Test ab und dann hast du das quasi nochmal den Stoff bearbeitet. Und zwar, der Vorteil ist, jeder Mensch würde seinem Kenntnisstand entsprechend unterstützt werden von dieser KI. Im Moment steht ja ein Lehrer vorne und dann hast du, ich weiß nicht, wie viele in einer Klasse sind, 20, 25, 30, 35, so. Und so könntest du für jeden Einzelnen in der Klasse, könntest du passgenaue Lernreisen oder Lerninhalte entwickeln, die dafür sorgen, dass jeder Mensch ganz individuell abgeholt wird und gefördert wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das den klassischen Unterricht oder auch wie der Unterricht sich dann weiterentwickelt, ergänzen wird. Ja.
Aber blöd gefragt, wieso soll ich überhaupt noch irgendwelches Wissen mir aneignen? Klar, ich brauche gewisse Grunddinge, die ich beherrschen muss, aber eine Sprache zu lernen zum Beispiel, eine Fremdsprache zu lernen, das ist doch vergebene Zeit.
Ja.
Das kann die KI besser.
Ja.
Also da würdest du auch sagen, also die Bildungslandschaft muss sich schon verändern.
Die Frage ist, was sind wichtige Inhalte, Lerninhalte, die in Zukunft noch nützlich sein werden? Also ich bin sehr sicher, wenn Sprachmodelle wie ChatGPT oder Gemini, wenn die was können, dann ist es mit Text und Sprache umgehen. Also eine Übersetzung sauber zu machen. Und wir sind ja hier in Europa, wir reden ja alle unterschiedliche Sprachen fast hier. Österreichisch, Schweizerisch, Deutsch, Hochdeutsch. Also das allein wir hier. Ja, sind ja in einem sprachlichen, wie soll man sagen, Schmelztiegel. Und wir wissen, wie schwer in Europa es ist, diese ganzen Sprachen da, wie viel Arbeit es ist, das alles zu übersetzen. Ja, natürlich, das wird KI machen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es in Zukunft Techniken gibt, dass du das gleich in deinem Kopfhörer drin hast. Du gehst durch die Straßen und hörst fast live, wie die anderen reden. Ich hatte eine Veranstaltung letztes Jahr, es war so eine Veranstaltungsserie, da ging es um so Veranstaltungstechnik, auch so KI einsetzen in Videocalls und sowas. Und bei der einen Veranstaltung war der CEO der Firma aus den USA da Und meine Stimme wurde im Vorfeld, also weil sie wussten, die wollten es übersetzen für diese Person. Und ich hatte einen Vortrag gehalten und meine Stimme wurde erst geklont. Also ich musste dann 30 Sekunden irgendwas sagen, so wie jetzt. Also irgendwas konnte ich sagen, dann hat die KI erkannt, ah, das ist die Stimme von Henning Beck. Und dann wurde live übersetzt, wie ich in meinem Vortrag rede, auf Englisch. Und der hat es quasi über die KI simultan gedolmetscht bekommen in meiner Sprache. Also ich habe, der Henning Beck-Tonfall, die Henning Beck-Stimme hat für ihn dann Englisch geredet. Das ist jetzt noch nicht live, das ist noch ein bisschen zeitversetzt. Aber es hätte gleichzeitig, ich meine, in 72 andere Sprachen auch übersetzt werden können. Ich hätte in meiner Stimme auch auf Japanisch oder auf, ich weiß nicht, Portugiesisch reden können. Und wir sind hier am Anfang dieser Technologie und da fehlt nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass das in Zukunft noch sehr viel besser gehen wird.
Also da muss man sich, oder muss sich die Bildungslandschaft und alle zuständigen Behörden etc., man muss einfach hinterfragen, was müssen wir in Zukunft können, wie müssen wir das ändern, was aber natürlich im Bildungssystem unglaublich schwierig ist, weil da kommt jetzt so langsam die Digitalisierung, glaube ich, an und wir sind ja dann schon bei der KI etc. schon viel, viel weiter.
Ja, also ich bin auch dafür, dass man noch Fremdsprachen lernt, einfach aus dem Grund, weil es sein Sprachverständnis schult und wir auch wissen, dass es auch konzeptionelles Denken schult. Das ist jetzt nicht verkehrt, also wie so eine Art Trainingslager. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, auch in der Bildung, wir lernen ja viele Sachen in der Schule und es wird immer gesagt, wofür brauche ich das später? Ich muss ja nie später im Leben, muss ich ja niemals eine binomische Formel anwenden. Dann hast du nicht verstanden, was Bildung ist. Mhm. Bildung, da geht es darum, das Denken zu lernen. Du lernst die binomische Formel nicht, damit du sie später anwendest, sondern es ist wie ein Trainingslager fürs Denken. Du gehst ja auch in ein Fitnessstudio und machst Sachen, die du nie brauchst. Also in einem Fitnessstudio, da schiebst du Gewichte von A nach B, das wirst du später im Leben nie machen. Ich kenne Leute, die gehen in ein Yoga-Studio und machen Übungen, die sie in ihrem Leben niemals brauchen. Die verbiegen sich und machen Atemübungen, das machst du ja nie im Leben. Aber der Transfereffekt ist, du lernst, deinen Körper zu kontrollieren, du wirst stärker und kräftiger meinetwegen, die Physiologie wird besser und dasselbe passiert bei Bildung. Wir müssen verstehen, dass Bildung nicht bedeutet, am Ende einen Test zu bestehen, das ist wichtig, ja, grundlegende Fähigkeiten sind auch wichtig, ja, aber dass der eigentliche Sinn von Bildung ist, dass ich mein Gehirn benutzen kann. Und genauso wie ich in einem Fitnessstudio Gewichte von A nach B schubse, muss ich halt mal in der Schule auch entsprechend eine Kurvendiskussion machen, Analysis machen oder Gedichte interpretieren. Ich muss nie in meinem Leben Gedicht interpretieren, aber ich muss lernen, wie Sprache funktioniert. Ich muss lernen, wie man Konzepte zusammenfasst, wie ich mich ausdrücke, wie man kritisch hinterfragt. Weil wenn ich nur KI einsetze, und du hast ja die Frage gestellt, wofür brauche ich da noch Wissen? Ja, ich brauche es eben, um nicht manipulierbar zu sein. Also wenn ich mich voll auf die KI verlasse, bin ich auch voll abhängig von ihr.
Aber besteht nicht die Gefahr, dass diese Grenze, diese Aneignung der wichtigen Eigenschaften, der Fähigkeiten, dass die sich verschiebt dank der KI, dass man sagt, gewisse Dinge kann ich mir sparen, gewisse Dinge kann ich Abkürzungen nehmen, gehen auf diesem Weg nicht auch, sagen wir, ein bisschen übertrieben formuliert, menschliche Qualitäten zwangsläufig verloren?
Ja, das wird passieren. Mhm. Das ist aber nicht neu. Das passiert seit 20.000 Jahren, werden wichtige Fähigkeiten unwichtig und neue Fähigkeiten werden wichtig. Also ich kann heute auch kein Pferd mehr aufzäumen, ich kann auch kein Hufeisen draufschlagen, ich kann auch nicht mit Rechenschiebern rechnen, ich kann nicht mit Logarithmentafeln rechnen, kann ich alles nicht mehr. Brauche ich aber auch nicht mehr.
Nein, aber auch vor allem den Satz, wo du gesagt hast, man muss denken lernen,
ja,
und dann kann man KI gut einsetzen.
Ja.
Aber glaubst du nicht, dass die Gefahr besteht, dass man sagt, das spare ich mir, das geht schneller, das Denken lernen, das irgendwann brauche ich das nicht mehr und komme trotzdem durch. Dass diese Fähigkeit, dieser Einsatz nicht mehr erfolgt.
Ja, das ist quasi die große These der KI-Firmen, dass KI mittelfristig so stark wird, dass du, wenn es nicht 100% ist, dann lass es 99% aller menschlichen Dinge im Alltag, Denkfähigkeiten ersetzen kannst. Und dann ist die einzige Aufgabe, die du noch hast, die Frage reinzugeben,
ja,
und die Antwort anzuwenden. Und letztendlich wirst du dann zum Erfüllungsgehilfen von den KI-Auswertungen oder sagen wir mal Ergebnissen. Gedanken will ich nicht sagen, aber KI-Antworten. Ja. Ja. Könnte passieren. Es könnte auch sein, dass eine Gesellschaft dadurch leistungsfähiger wird und dass sich dann so ein bisschen die Rolle des Menschen verändert. Könnte theoretisch passieren. Ich bin skeptisch, dass es mit dieser Technik gelingt, mit Sprachmodellen, weil sie Sprachmodelle halt einfach grundsätzliche Grenzen haben. Sprachmodelle denken nicht, Sprachmodelle verstehen nicht Ursache, Wirkung. Sprachmodelle setzen sich keine Ziele, Sprachmodelle haben keine Absicht, kein Bewusstsein, keinen Willen. Aber die Gefahr, die ich eher sehe, ist, dass Menschen so faul werden in ihrem Denken, nicht weil die KI so schlau ist, sondern weil es einfach so bequem ist, die Technik in vielen Bereichen einzusetzen, dass man dann einige Fähigkeiten einfach nicht mehr hat und natürlich werden die dann auch verkümmern. Mhm. Ja, also, aber wie gesagt, das ist erstmal nicht schlimm. Für uns klingt das immer so, um Gottes Willen, die Menschen können dann überhaupt nichts mehr. Aber ganz ehrlich, wenn ich meinen Ur-Ur-Urgroßvater aus dem Jahr 1902, der in so einem Pferdebetrieb steht, wenn ich den heute in Frankfurt am Main in eine U-Bahn-Station stellen würde, der wäre total überfordert von diesem Overkill. Der, ja. Genauso bin ich unfähig, in seiner Zeit zu leben. Und ich bin sicher, meine Nichte ist 5. In 20 Jahren ist sie 25. Im Jahr 2100 wird die 80 sein. Da wird sie Fähigkeiten haben, von denen wir heute keine Ahnung haben, was dann wichtig sein wird. Aber was grundsätzlich entscheidend sein wird, bist du in der Lage, kritisch zu hinterfragen, Ursache-Wirkung auseinanderzuhalten, Konzepte zu erkennen, Absichten zu erkennen, auch kritisch zu dir selber zu sein und auch deine Ansichten anzupassen, flexibel im Denken zu sein. Also kurzum, diese grundlegenden metakognitiven Eigenschaften, also Basics im Denken, wenn man so will, das sollten wir nicht aus der Hand geben, weil das würde uns, ich sagte es, manipulierbar und auch abhängig machen von der Technik.
Sind genau diese Fähigkeiten, die du jetzt aufgezählt hast, auch diejenigen, die uns, oder ich fange die Frage anders an. Wenn man heute ja liest, was die KI alles kann, was versprochen wird, was angekündigt wird, muss man sich ja schon fragen, ja, braucht es uns Menschen in welcher Form auch immer dann in x Jahren überhaupt noch oder macht dann alles die KI? Also sind wir dann irgendwo in diesem Utopie oder Dystopie, die Maschine lenkt alles und wir sitzen nur noch glücklich im Sessel und lassen uns berieseln, was ja auch in einigen Science-Fiction-Büchern und Filmen ja auch so geschildert wird. Was gibt uns oder dir auch die Hoffnung, dass das eben nicht eintritt? Was unterscheidet uns und welche Fähigkeiten müssen wir uns erhalten, dass das eben nicht passiert?
Also ich weiß jetzt auch nicht, was in 50 oder 100 Jahren ist, das wissen wir nicht. Ja. Aber die Technologie, die wir jetzt haben und die absehbar ist, sprich Sprachmodelle, große Sprachmodelle, haben halt einfach grundsätzliche Grenzen. Ja, also ich habe es gesagt, sie können nicht Ursache, Wirkung auseinanderhalten und setzen sich auch keine Ziele, sind auch nicht kritisch zu sich selber. Und all das brauchen ja Menschen, damit sie wirklich in der Lage sind, Probleme clever und neuartig zu beantworten und auch Fragen zu stellen. Also Antworten zu geben ist einfach. Intelligenz bedeutet Antworten geben. Mhm. Aber was ich in einem Intelligenztest nie abfrage ist, wie verdoppel ich den Radverkehr in Liechtenstein? Wie löse ich das Demografieproblem? Wie wird man Fußball-Weltmeister? Soll ich heiraten oder nicht? Ja, also die großen, wichtigen Fragen des Lebens werden in dieser Form nicht in Intelligenztests gestellt und werden auch nicht von Intelligenten beantwortet. Intelligenz reicht nicht, um die Grenzen der Menschheit zu verschieben. Du kannst auch ein autistischer Nerd mit einem IQ von 190 sein und trotzdem nicht in der Lage, dein Leben auf die Kette zu kriegen. Also Intelligenz reicht nicht. Menschliches Denken ist mehr als intelligent. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wir setzen uns Ziele. Wir handeln absichtsvoll. Also ganz einfach gesagt, bei der Spracherzeugung wird es sehr schön deutlich. Was macht ein Sprachmodell? Ich habe es am Anfang gesagt, es sagt quasi Wörter vorher. Das ist die Grundidee von einem Sprachmodell. Und das machen Menschen ja nicht. Also Menschen überlegen sich ja nicht immer, während sie sagen, welches Wort als nächstes kommt, sondern du hast als erstes ein Ziel, eine Idee, einen Gedanken im Kopf und den übersetzt du in Sprache. Kurzum, du denkst vom Ende her. Du denkst, was ist mein Ziel? Und wenn das mein Ziel ist, wie komme ich dann dahin? Eine schöne Analogie, wie man sich das gut merken kann, ist, es gibt zwei Arten, wie man Schach spielen kann. Möglichkeit eins, also ich habe in der Schule Schach gelernt oder spiele viele Jahre Schach und du kriegst am Anfang beigebracht, es gibt zwei Arten. Die eine Art ist, du schaust dir die Situation auf dem Brett an, du analysierst diese Stellung bis ins kleinste Detail und rechnest dann den besten Zug aus, den du machen kannst. Das ist reaktives Denken. Mhm. Also du reagierst auf die Situation, du analysierst und wählst dann optimal den besten Zug aus. Die zweite Variante ist, du schaust dir die Situation auf dem Brett an und überlegst dir, was wäre das Ziel, wie müsste die Stellung in 5 oder in 6 Zügen sein, um einen König matt zu setzen. So, und dann sagst du, wenn das mein Ziel ist, in meine Zielvorstellung, wo ich hin möchte, was müsste ich jetzt dafür tun, um da hinzukommen? Also du denkst von der Zukunft in die Gegenwart. Mhm. Und KI macht die erste Variante, sie denkt von der Vergangenheit in die Gegenwart und Menschen denken von der Zukunft in die Gegenwart. Und das machen gute Unternehmer, das machen Menschen, die glücklich sind in ihrem Leben, grundsätzlich immer achte auf die Zukunft und handle willensvoll, absichtsvoll, um dorthin zu kommen. Und das übernimmt keine KI in dieser Form.
Mhm. Zukunft, Gegenwart ist ein gutes Stichwort. Viele beschäftigt natürlich die großen Umwälzungen, die auf uns zukommen, automatisch im Bereich Beruf, Arbeitswelt. Was sind da sozusagen, womit werden wir rechnen müssen?
Ja, das ist geht ein bisschen in die Frage, die du gerade gestellt hattest, Peter, weil die welche Tätigkeiten braucht es noch oder ist im Prinzip alles ersetzbar? Also sagen wir mal so, wenn wir eine Technik haben, die menschliches Denken vollumfänglich, komplett in toto ersetzt, dann sind alle Jobs überflüssig. Klar, weil das ist die Definition, dass ich, wenn ich alles ersetze, kann ich alles ersetzen. Nun passiert etwas Interessantes bei Technologie. Menschen setzen Technologie selten ein, um alle Probleme, die sie haben, zu lösen, sondern sie setzen sie in der Regel immer ein, um auch neue Probleme zu finden und neue Aufgaben zu definieren. Also wenn ich meiner Uroma, geboren 1904, erzählen würde, in welche Technologien ich heute hätte, dann würde die sagen, was für ein Paradies, in dem du da leben musst. Also ich kann heute in ein Flugzeug steigen. Konnte sie nicht. Sie musste sich an den Schalter stellen, um ein Zugticket zu kaufen. Das kann ich heute alles mit dem Smartphone machen. Ich kann Videocalls machen überhaupt. Ich kann auf der Straße mit meiner Schwester in Antwerpen telefonieren und ich sehe sie dabei. Also ich kann mir Essen liefern lassen. Also ich kann Filme anschauen, wann immer ich will. In ihrer Zeit gab es überhaupt keine Filme. Also diese Technologie hat nicht dazu geführt, dass ich jetzt in der Hängematte liege und faul in der Ecke bin, sondern es hat dazu geführt, dass ich noch gehetzter bin. Wahrscheinlich bin ich gehetzter als meine Uroma und alle sehen sich nach dem schönen Leben, wie es früher war, weil es so langsam war, weil Menschen neue Technik immer einsetzen, um mehr zu machen. Weil wir auf Ideen kommen, weil wir dann neue Probleme sehen. Nicht, weil uns jemand zwingt, sondern weil es schön ist, was Neues zu entdecken. Und solange künstliche Intelligenz nicht alles abdeckt, was der Mensch auch kann, gibt es immer einen Restbereich, so ein Delta, so einen kleinen Bereich, wo KI nicht vollständig alles gut und richtig macht. Und da entstehen neue Ideen, neue Produkte, neue menschliche Tätigkeiten, neue Jobs sind immer dort entstanden. Und ob das KI war oder ob das der Buchdruck war oder ob es das Auto war oder das Internet, Rechenmaschinen, es ist immer dieser Bereich, der noch nicht ersetzbar ist, wo große neue Jobs entstehen. Und deswegen bin ich, solange diese Technik, wie gesagt, und sie ist noch nicht komplett dem Menschen, sagen wir mal, komplett überlegen, entstehen immer wieder neue Aufgaben und Bereiche. Das Problem ist, Menschen sind sehr fantasielos, sich vorzustellen, was da kommen wird. Menschen sind sehr gut, sich vorzustellen, was alles verschwindet, aber sehr schlecht in der Lage, sich vorzustellen, was immer kommt. Und da bin ich, wie soll man sagen, das kann man naiv nennen oder ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen überoptimistisch, aber es passt eigentlich genau zu der Art, wie Menschen Technologie immer genutzt haben.
Aber das heißt, den reinen Experten wird es nicht mehr brauchen. Also der wirklich auf einem schmalen Grad sich mit Dingen beschäftigt, wird mehr gefragt sein für die Arbeitswelt. Der Generalist, der mit KI einfach gut umgehen kann und damit sozusagen das Expertenwissen sich anders generieren kann, als selber der Experte zu sein.
Wenn du selber ein bisschen Experte bist auf einem Gebiet, sprich, wenn du in der Lage bist, einzuschätzen, ist die Antwort plausibel oder nicht, dann kannst du mit KI auch sehr viel allgemeiner, generalistische Fähigkeiten erlangen. Ich bin aber sicher, gerade Superexperten, Spezialisten auf ihrem Gebiet werden gefragt bleiben. Also wenn du eine Nische hast, die kein anderer besetzt, dann kannst du sehr viel Geld dafür verlangen, dass du in dieser Nische eine Tätigkeit oder ein Service, was auch immer anbietest oder ein Produkt, was kein anderer hat.
Aber es wird Veränderungen geben, es werden Berufsfelder wegfallen. Wir haben es vorher gesprochen, zum Beispiel das ganze Thema von Übersetzungen etc. wird wahrscheinlich zumindest stark gefördert sein, vielleicht auch Menschen, die Texte schreiben, lieber Paul.
Auf gar keinen Fall.
Ich ziehe dich jetzt noch durch mit dem Podcast, aber auch das ist natürlich gefördert.
Auch Podcasts sind gefährdet.
Eben, genau, das ist ja auch gefördert.
Also es gibt Software, die nimmt jetzt ein Buch. Wir können jetzt mein Buch nehmen und du könntest sagen, mach zu jedem Kapitel einen Podcast mit Henning Beck und Peter Beck.
Ja.
So, und die Originalstimmen werden da reingeklont und wir unterhalten uns über diesen Podcast und zwar nicht nur, was in dem Buch steht, sondern allgemein darüber hinaus. Das existiert jetzt schon.
Eben, also es passiert viel jetzt schon und man muss sich einfach mal Gedanken machen, was kann das für mich persönlich bedeuten? Also da muss man einfach so realistisch sein, weil das wird nicht 20 Jahre gehen.
Nein, und ich halte es, also wir reden ja auch immer, was ist die Gefahr? Ne? Was ist das Risiko, wenn wir die KI einsetzen? Mhm. Wir fragen in Europa viel zu wenig, was ist die Gefahr, wenn wir es nicht einsetzen? Ja. Was ist das Risiko, wenn wir die Technik nicht nutzen? Mhm. Wie viele Menschenleben werden wir nicht retten, weil wir KI in unserem Gesundheitssystem nicht einsetzen? Welche Geschäftsideen werden wir alle nicht entwickeln, weil wir Angst haben vor dieser Technik? Wie viel Geld werden wir nicht verdient haben? Wie viel weniger glücklich werden wir sein? Wie viel weniger frei werden wir sein? Also, wenn du in die Technikgeschichte schaust, ist der höchste Preis, den man zahlen kann, eine Technik nicht zu nutzen. Mhm. Aber es gibt in der auch historische schöne Beispiele dafür, dass sich Kulturen gegen Technologien entschieden haben und dann zurückgefallen sind. Also das vielleicht bekannteste Beispiel ist das Osmanische Reich im Spätmittelalter, in dem die Koranschreiber den Buchdruck verbieten ließen, weil sie Angst hatten um ihre Jobs. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Mit dem Buchdruck brauchst du keine Koranschreiber mehr. So, das Ergebnis war, dass du technologisch zurückfällst, weil kein Buchdruck, keine freie Verbreitung von Wissen, keine freie Verbreitung von Wissen, keine Form von Aufklärung oder Wissenschaft ist überhaupt nur denkbar mit einem Buchdruck. So, und das ist problematisch. Zum Glück haben die Öl gefunden. Ja? Deswegen konnten sie dann ihren technologischen Rückstand auch da wieder aufholen und sind ja jetzt auch in vielen Bereichen wieder führend. Aber der Preis ist sehr hoch. Übrigens hier, Buchdruck war 200 Jahre lang eine Todestechnologie. Der Buchdruck wurde 200 Jahre lang eingesetzt, um rothaarige Frauen zu verbrennen, für Inquisition, für Hass, für Hetzschriften. Der erste Weltbestseller war der Hexenhammer. Also das war eine Schrift, ich weiß nicht, 37 Auflagen, Jahr 1400 irgendwas, wo beschrieben wurde, wie man Hexen erkennt. Und es wurde Jahrzehnte und Jahrhunderte lang eingesetzt für die dunkelsten Kapitel, die man sich in der Menschheit vorstellen kann. Aber ohne Buchdruck wären wir jetzt auch nicht so fortschrittlich, frei und, wie soll ich sagen, glücklich, wie wir es jetzt sind. Mhm. Also alles hat zwei Seiten und wir müssen immer aufpassen, dass wir KI nicht zu sehr dämonisieren.
Also die Technologie ist nicht böse, sondern man kann damit Böses und Gutes machen.
Ich kann mit einem Messer kann ich mir ein Brot schmieren oder ich kann jemanden abstechen damit. Ja, und bei KI ist das ganz ähnlich.
Mhm. Ich hab noch einen kleinen, kurzen philosophischen Ansatz. Es gibt ja den alten Ausdruck Entfremdung der Arbeit oder das ist von Karl Marx sozusagen geprägt, aber wenn man den Begriff belässt, man weiß heute oder man weiß, man kennt Menschen, die einfach sagen, sie haben ein Problem damit, dass sie das, was sie tun, keinen Bezug mehr haben, dass sie sozusagen nichts wirklich aktiv herstellen. Wie würdest du beurteilen, wie wird das auch dieses Thema in der KI behandelt werden oder was wird das verursachen oder welche Probleme werden dadurch entstehen, zusätzlich zu dem jetzigen schon bestehenden?
Also die Psychologie ist da eindeutig, das sind jetzt alles, das habe ich mir nicht ausgedacht, das sind alles Klassiker der Psychologie, Menschen werden durch Wirksamkeit angetrieben. Mhm. Also es gibt drei Sachen, die Menschen antreiben, das Streben nach Freiheit, das Streben nach Verbesserung, das Streben nach sozialer Anerkennung. Eins von den dreien muss immer erfüllt sein. Wenn gar nichts davon erfüllt ist, bist du nicht motiviert. Und dieses Streben nach Wirksamkeit, nach Verbesserung, keiner steht ja auf und sagt, oh, ich möchte schlechter sein als gestern. Ja. Dieses Wirksamkeitserlebnis haben gute Jobs. Also wenn du in der Lage bist, in deiner Tätigkeit etwas zu schaffen und dann schaust du später drauf und sagst, boah, das habe ich geschafft, dann ist das extrem viel wert. Und Menschen strengen sich auch an, gehen die Extrameile, hängen sich rein, weil sie Freiberufler sind ganz häufig so, weil sie dieses Wirksamkeitserlebnis ganz konkret haben. Oder du baust ein Haus oder du backst eine Torte. Also ganz konkret siehst du, was ist dein Ding. Und übrigens, das treibt Menschen mehr an als Purpose. Mhm. Impact, die Wirksamkeit, die du schaffst, ist wichtiger als der Purpose. Mhm. Also du kannst auch in komplett sinnfreien Tätigkeiten aufgehen. Also Menschen können Mandalas malen, weil es eigentlich komplett sinnlos ist. Weil was machst du mit einem Mandala? Kannst du nichts machen. Aber du siehst dein Ergebnis. Mhm. So, und mit KI könnte etwas Interessantes passieren. Also erstmal vorausgesetzt, es gibt ganz viele Jobs, wo das nicht der Fall ist, Entfremdung. Also ich kenne Menschen, die arbeiten in Frankfurt in Glitzertürmen und kriegen Geld für was, keine Ahnung. Die schieben irgendwas hin und her, aber irgendwelche Regularien zur EZB und wieder zurück. Aber das schafft keinen Wert, aber sie kriegen einen Haufen Geld, den du zahlen musst, weil die Menschen ansonsten überhaupt keinen Antrieb für irgendwas hätten. So. Ja. Und viele dieser Tätigkeiten, die entfremdet sind, könnte ich mir vorstellen, dass sie durch KI ersetzt werden. Das könnte ein gutes Kriterium dafür sein, ist KI in diesem Job einsetzbar, weil letztendlich sind das selten Tätigkeiten, wo Menschen wirklich eine Einzigartigkeit haben. Es sind häufig, ich will nicht sagen automatisierbare, aber in großen Teilen standardisierbare Tätigkeiten mit klarem, messbarem Ergebnis. Das Zweite ist, du hast es gesagt, was passiert, wenn Menschen künstliche Intelligenz einsetzen, um Ergebnisse zu erzeugen? Würden sie sich von dem Ergebnis entfremden weil es nicht ihr eigenes Ergebnis ist? Oder würden Sie sagen, ich kann ganz viel Output erzeugen, Musik, ich kann mich auf einmal musikalisch ausdrücken oder Videos erzeugen, das konnte ich vorher gar nicht. Und auf einmal ist es mein Baby, wenn man so will, mein Ergebnis. Das ist nicht ganz klar. Also wir wissen nicht, führt das dazu, dass Menschen noch mehr Wirksamkeitserlebnis haben, also mit KI einfach sehr viel mehr Wirkung, sehr viel mehr Ergebnisse rausproduzieren können? Oder werden sie irgendwann sagen, oh, ich drücke einfach nur auf den Knopf. Ja, und dann kommt dann irgendwie ein Text raus, also das ist ja eigentlich gar nicht mein Text, so dass du sagst, oh, ich kann hunderte Texte erzeugen. Also ist noch nicht ganz klar. Kann man auch ehrlich gesagt noch nicht so beurteilen, weil die Technik ist noch nicht so alt.
Ja, klar.
Man sagen könnte, okay, seit 10 Jahren nutzen Menschen das. Nein, das ist schwierig.
Aber es wird sicher auch die Frage sein, eben wie ich dieses Instrument einsetze. Also sage ich nur, mach ein Lied, dann kommt das Lied raus und dann sage ich, das ist mein Lied. Dann habe ich wahrscheinlich weniger Bezug dazu, als wenn ich mehr Prompte, überarbeite. Etc. Sich auch mit diesem Instrument befassen und das gut und richtig einsetzen.
Genau, das ist ja generell das, was man sieht. Also einfach nur eine Aufgabe reingeben, einen Prompt reingeben und dann ist das fertige Produkt da. Das passiert ja quasi nie. Du musst ja immer nochmal nachschärfen und nochmal schauen und quasi wie so in so einem Sparringsprozess mit dieser KI arbeiten. Das ist ja schon Arbeit. Mhm. Und hier sieht man wieder, es ist nicht so einfach, wie das häufig von KI-Firmen verkauft wird, die Wundertechnologie, die alles ersetzt, sondern auch hier musst du vielleicht eine andere Art von Arbeit. Und hier sieht man schon, du musst mehr nachfragen können. Du musst erkennen, wo ist das Produkt, das Ergebnis der KI noch nicht so super, wo musst du noch mal ran? Wie kommst du daran? Was musst du der KI sagen? Wie sagst du es ihr? Also hier sieht man neue Fähigkeiten, die entstehen live, weil es eben nicht so ist, dass du einfach nur auf den Knopf drückst. Und noch ist die Technik nicht so weit und so wie sie jetzt ist, wird sie auch auf absehbare Zeit nicht einfach so weit sein, dass sie dann so nach dem Motto, oh, schreib mir jetzt irgendwie einen Text, mach mir einen Podcast fertig und dann bin ich zufrieden damit.
Ein Thema, du hast deine Urgroßmutter schon erwähnt und das würde mich noch interessieren. Schon jetzt werden ja ältere Menschen oder ältere Generationen ein bisschen überholt. Und die sind, so wie du geschildert hast, was man alles schon über Smartphone machen kann und sowas, die sind überfordert. Das, was für uns normal schon automatisch ist, im Alltag ist, die sind, wenn man so sagt, nicht abgeholt oder können nicht mehr abgeholt, sind vielleicht auch nicht mehr so lernfähig. Siehst du da ein Problem jetzt für die ältere Generation oder gibt es da vielleicht sogar auch Möglichkeiten, wie man ältere Generationen, die vielleicht skeptisch auch der KI gegenüberstehen, als jüngere Generationen, wie man die anleiten kann, wie man die vielleicht hinführen kann, gibt es da Modelle?
Also ich streite erstmal grundsätzlich ab, dass Ältere das nicht können. Also wenn du nach Schweden schaust, Schweden, praktisch 100% aller Senioren nutzen da Online-Banking und machen mit ihren Apps digitales Bezahlen. Und ich frage mich, warum kriegen das die Schweden hin und in Deutschland kriegt man das nicht hin? Also das ist jetzt keine
kognitive. Aber in Deutschland kriegt man es nicht hin.
Ja, also in Deutschland ist man auch sehr skeptisch, auch gerade was Ältere angeht. So nach dem Motto, ältere Menschen sind digital abgehängt. Ich frage mich, warum sind die Schweden so viel schlauer? Ja. Warum können die das und wir nicht, frage ich mich. Also ich bezweifle, dass ältere Menschen grundsätzlich nicht dazu in der Lage sind, weil es ist eigentlich sehr viel einfacher, das mit so einer App zu machen, als irgendwo hinzugehen und den Leuten das ist eigentlich sehr viel aufwendiger. Also durch eine Stadt zu gehen, wohin zu gehen und das zu erklären, das hast du viele Jahre gemacht, aber du müsstest dich einmal kurz auf das Neue einstellen und diese Bereitschaft haben. Und ich denke nicht, dass es eine kognitive Frage ist. Ich denke, das ist eine kulturelle Frage. Mhm. Bist du als Gesellschaft bereit für Neues? Und das muss man sich in Europa generell fragen. Die zwei pessimistischsten Länder und zukunftsskeptischsten Länder der Welt sind Deutschland und Frankreich. Also Frankreich ist noch pessimistischer als Deutschland und Deutschland ist schon sehr pessimistisch, was solche Technologien angeht, sehr skeptisch, was neue Technologien angeht. Die Älteren fühlen sich abgehängt. Es könnte auch damit zu tun haben, kulturell betrachtet, weil wir Gesellschaften sind, die viel zu verlieren haben. Und das ist historisch einmalig. Also Gesellschaften wie uns, die so alt werden, so gesund werden, auch so glücklich und so wohlhabend sind, der Lebensstandard bei uns ist ja solitär in der Geschichte. Also das hat es ja noch nie gegeben. Alle Geschichten, die meine Uroma sich geträumt hat, sind erfüllt. Also so alt, wie wir heute werden. Ja, also, oder ich kann hier in eine Apotheke gehen. In Frankfurt, in meiner Straße, sind so viele Apotheken. Ich kann mir permanent Medikamente holen. Ich habe fließendes, warmes Wasser. Das war vor 100 Jahren kein Standard. Ja? Also eigentlich ist unsere Geschichte ein bisschen zu Ende erzählt. Und was machen Menschen? Sie fragen sich dann, was kann da noch kommen? Und eigentlich stellt man fest, so viel kann eigentlich nicht mehr kommen. Eigentlich ist es doch sehr schön. Und dann fängt man an, sich dem Neuen ein bisschen zu verschließen. Und das finde ich eigentlich gefährlicher, weil man müsste den Menschen sagen, dass die neue Technik ist in dieser Form keine Bedrohung. Es ist sehr viel mehr Chance als Bedrohung. Es macht dich auch sehr viel freier, weil du nicht so abhängig bist von anderen.
Aber es ist belegt, dass ältere Menschen zum Teil, wie gesagt, für Einzelfälle, aber man kann das schon auch feststellen, eben zur Bank gehen und dort etwas abstempeln lassen oder auch Dinge tun, weil sie auch einer gewissen Einsamkeit entfliehen möchten und weil sozusagen der menschliche Kontakt, weil sie auch noch natürlich viel stärker geprägt sind durch dieses soziale Miteinander und die jüngere Generation schon viel selbstverständlicher über Smartphone sich unterhält und sozialisiert und dergleichen. Also das ist da vielleicht auch noch ein Grund, wo man, die Fähigkeiten sind da, aber dass man einfach so geprägt ist und auch auf gewisse Dinge nicht verzichten möchte, ja, mit denen man einfach gut gefahren ist oder die einem wichtig sind.
Genau, also es ist auch viel Gewohnheit, auch viel, soll man sagen, Sozialisation. Also niemand ändert sich gern. Ja? Und je älter man wird, desto mehr Gewohnheiten und Lebens, sagen wir mal, Strukturen hat man aufgebaut. Und es ist natürlich schwer, sich dann immer neu zu erfinden. Also stelle ich ja auch schon fest, ne, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und stell fest, ja gut, also du hast deine Standards, deine Routinen und deine Gewohnheiten, deine Automatismen, ist doch eigentlich ganz nett. Auch hier, ich will ja niemandem verbieten, etwas zu tun, aber weil du mich gefragt hast, wie kann man das machen? Wie gesagt, erstmal muss man sich davon verabschieden, dass es eine kognitive Sache ist. Also, dass Ältere nicht dazu in der Lage wären, ist nicht richtig. Wie gesagt, es gibt viele Länder, da schaffen es praktisch alle Älteren, auch voll digital da durchs Leben zu gehen. Die sind auch nicht unglücklicher als wir. Ich denke, da steckt ein bisschen mehr dahinter, weil es so ein grundsätzliches Gefühl in unserer Gesellschaft ist, wie man mit neuer Technik umgeht. Und das ist auch, weil auch hier Schreckgespenst oder Heilsbringer KI, es gibt schöne Umfragen, das war jetzt, meine ich, in Deutschland gewesen, über 2/3 der Menschen oder fast 3/4 der Menschen wollen neue Technologie nur anwenden, wie Gentechnik beispielsweise oder neue digitale Technik, wenn du beweisen kannst, dass sie keinen Schaden für Freiheit, Frieden, Sicherheit, Gesundheit haben. Du kannst die Abwesenheit von Risiken nicht beweisen. Das ist philosophisch eindeutig. Du kannst die Abwesenheit kannst du nie beweisen. Mhm. Und da sieht man einfach, wie schwierig es ist, gerade in Europa diese Idee von Fortschritt und, sagen wir mal, Freude an der Zukunft zu etablieren. Gerade in Europa hat man nicht die Freude an der Zukunft, man hat die Freude an der Vergangenheit. Und ich kann mich erinnern, in Kalifornien hatte ich mich mit einem Investor unterhalten, der zu mir gesagt hat, nach Europa fährt man, um Geschichte zu sehen, nach Kalifornien fährt man, um Geschichte zu schreiben. Also der Anspruch in Kalifornien ist, wir sind hier, wo man in 300 Jahren zurückschaut, ihr seid ein Museum. Zu euch fährt man, um eine alte Ölmühle zu sehen, die renoviert wurde, aber da kümmert sich eigentlich niemand drum. Jetzt wird Geschichte geschrieben und ihr seid nicht dabei. Und wenn in 300 Jahren die Leute dorthin fahren, wo die großen Firmen gegründet wurden, so wie man sich heute da vorstellt und sagt, oh, die Kathedralen, die wir uns anschauen, das wird im Silicon Valley meinetwegen gemacht oder in China gemacht, aber nicht in Europa. Mhm. Und ihr seid eigentlich eine Gesellschaft in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Das macht einem ein bisschen Angst, muss ich dazu sagen, weil das die Perspektive von außen ist. Und dann, wenn es dir so ins Gesicht gesagt wird und du stehst dann als Europäer da und sagst, okay, ja, was sollst du da entgegnen? Also es ist tatsächlich schwierig, diese Zukunftsfreude und diesen Optimismus, diese Begeisterung für was Neues auch aufrechtzuerhalten. Das hast du im asiatischen Raum nicht, ne? Da sind die Leute viel begeisterter. Ja?
Aber das ist ja gerade die Frage, wie gehen wir damit um in der Gesellschaft? Weil ich merke es ja selbst, wenn man über KI spricht, passiert es mir selber, dass man so über die Risiken eher, also was kann das machen, eben die Jobs, die wegfallen könnten. Und man spricht viel zu wenig über die Chancen, die dieses Instrument, was du uns ja gesagt hast, ein Instrument, das man einsetzen kann, intelligenter, weniger intelligent oder gar nicht, bietet. Was müssen wir machen, dass die Gesellschaft in Europa insbesondere, dass wir da viel, viel offener für das werden? Oder ist das wahrscheinlich eine zu große Frage? Weil wir werden sonst abgehängt.
Also es gibt zwei Möglichkeiten, die man macht. Das eine ist, man macht den Leuten Angst und ein Schreckensszenario, so nach dem Motto, wenn ihr es nicht einsetzt, werdet ihr abgehängt sein. Also wir in Europa, wir leben ja davon, dass wir Ideen haben. Die Zeiten, wo wir Kohle aus der Erde buddeln oder was, die sind ja vorbei. Also wir leben davon, dass wir Probleme clever lösen und gute Produkte entwickeln. Sprich, dass wir denken. Das ist das, was wir in Europa machen. Kannst du es dir als Europa leisten, eine Technologie, die dein Denken wirklich gut unterstützen kann, wenn du das clever einsetzt, nicht zu nutzen. Oder wirst du, wenn du das nicht machst, ich sage nur Osmanisches Reich, ja, wirst du dann irgendwann so abgehängt werden, dass du diesen Rückstand nie wieder aufholen kannst. Mhm. Ich meine, die Chinesen tun sich jetzt auch schwer, diesen Rückstand, den sie in der Industrialisierung hatten. Sie hatten nicht diese Form der Aufklärung und der Industrialisierung im Anschluss. Das war alles Europa, ja, Großbritannien, auch Deutschland. Und das hatten die Chinesen jetzt nicht und das holen die jetzt auf. Das ist das Narrativ der Chinesen. Wir waren 5000 Jahre lang Weltmacht und wir sind es war der Ausrutscher in der Industrialisierung und jetzt kommen wir zu den neuen Technologien und dort werden wir führen und holen uns quasi die Führerschaft wieder zurück. Das ist das Narrativ, was man in China hat. Können wir uns als Europa leisten, uns auszuruhen auf den Ideen, die wir damals hatten? Oder sind wir bereit, auf das Neue zu gehen? Und das wäre die zweite Variante, anstatt den Leuten Angst zu machen, zu sagen, wenn ihr es nicht macht, seid ihr alle weg. Die Jobs werden alle futsch sein. Europa wird so eine Art Detroit werden mit einer Industriebrache. Ja, die Immobilienpreise in Stuttgart werden fallen, weil Jobs wegfallen, weil die Gesellschaft überaltert, weil wenn die Gesellschaft überaltert, fallen immer Immobilienpreise. Also dieses Szenario kannst du spielen. Oder du sagst den Menschen, diese Technik ist gut und du gibst ihnen konkrete Anwendbarkeit, konkreten Nutzen. Wo ist es denn besser, wenn du diese Technik einsetzt? Mhm. Also wenn du, ich war jetzt vor kurzem in Luxemburg für das Bildungsministerium für ein Programm oder für ein Projekt, wo es darum geht, wie setzt man KI in der Schulbildung ein? Wie bringt man junge Menschen dazu, nicht ängstlich, sondern produktiv, kritisch diese Technik einzusetzen? Und wenn man den Menschen diese Vorteile zeigt, das und das kannst du konkret besser machen. Was es auch immer ist, ja. Das Leben kann ja einfacher werden dadurch. Oder vielen Menschen macht es ja schon Spaß, so kleine Videos zu erstellen mit KI, die man dann rumschickt. Ja, also einfach diese Nützlichkeit konkret erlebbar machen, dann sind Menschen häufig dabei. Weil Menschen muss man nicht überzeugen, muss auch kein Gesetz erlassen, wenn die Menschen einfach sehen, wie gut es ist.
Also,
wobei, motivieren. Ich habe da ganz aktuell das bestätigt, dass der Peter Steinberger, der ist ein Softwareentwickler, ein österreichischer, der OpenClaw erfunden hat, das ist so ein autonomer KI-Agent. Und der hat wörtlich gesagt, der ist jetzt in die USA gegangen, hat dort ein tolles Jobangebot bekommen. In den USA sind die meisten Menschen enthusiastisch. In Europa werde ich beschimpft, Leute schreien nur Regulierung und Verantwortung. Bringt es ein bisschen auf den Punkt auch, dass man sagt, da ist mehr die Furcht und da ist sozusagen, wie können, auf der anderen Seite ist auch klar natürlich, gewisse Rahmenbedingungen müssen natürlich da sein.
Ja, also bei OpenClaw muss man dazu sagen, OpenClaw von Steinberger, die Idee ist, dass man tatsächlich so einen Agenten hat, der so eine Art Assistenz, die einem Reisen bucht oder einen Kalender pflegt oder E-Mails organisiert. Also vollautomatisch sage ich einfach, ordne mir alle E-Mails der letzten 2 Tage und erstelle mir eine Übersicht, was wichtig war und das macht dieser Agent dann für mich. Das Interessante ist eine Idee, wie man vielleicht in Zukunft Geld mit KI verdient, weil für so einen Assistenten wären Menschen vielleicht bereit, Geld zu zahlen. Genau, und er ist jetzt in die USA gegangen, weil er halt dort auch die Rahmenbedingungen besser findet als hier. Bei Regulierung muss man interessanterweise aufpassen. Wer schreit am meisten nach Regulierung? Es sind KI-Firmen. Also wenn man sich Sam Altman von OpenAI anhört, der vor dem US-Senat sehr stark für Regulierung plädiert hat. Und die Europäer gehen dem voll auf den Leim, weil je mehr du regulierst, desto mehr schützt du die großen Tech-Firmen. Also wenn du die regulatorischen Eintrittsbarrieren so hoch machst, dass nur noch große Tech-Firmen sich das leisten können, KI auch wirklich regulatorisch sauber zu entwickeln, dann hast du keine Startups mehr. Dann hast du kein Open Source. Dann hast du nicht eine Gründerkultur, wo jeder mit seinen kleinen Unternehmen anfängt, Produkte zu entwickeln. Du hast letztendlich ein Oligopol. Und mit Regulierung, und das macht die EU, schützt ein Oligopol. Und wir haben uns so knallhart reguliert, dass es nur für große Tech-Giganten möglich sein wird, hier saubere Produkte zu entwickeln. Und letztendlich, schönen Dank, liebe EU, werden wir deswegen die großen Tech-Firmen haben und keine vielen kleinen Startups.
Und die großen Tech-Firmen in den USA und nicht in Europa, weil hier keine neuen entstehen können, dank dieser Regulierung. Sehr, sehr schwierig.
Ja, es gibt Mistral, das Einzige. Ja. Aber Mistral, wenn man sich das anschaut von der Leistungsfähigkeit, Benchmark sagt man dazu, wie leistungsfähig ist das Mistral-Modell? Ich meine, die sind gar nicht unter den Top 50 weltweit. Ja. Also die USA, ich kenne auch Leute, die sagen in den USA, wir skalieren euch kaputt. Wir investieren einfach so viel in KI-Rechenpower und ich weiß nicht, ob das den Menschen hier klar ist, wie viel da investiert wird. Amazon alleine gibt für Forschung und Entwicklung pro Jahr etwa 80 Milliarden aus. Das ist etwa so viel, nicht ganz so viel wie alle deutschen Unternehmen zusammen. Alle.
Unglaublich.
Also große, kleine, Mittelständler, Familienbetriebe, DAX-Unternehmen geben ein bisschen mehr aus als Amazon. Mhm. Und Amazon gibt zusätzlich nochmal fast dreistelligen Milliardenbetrag für Rechenleistung aus. Mhm. Die großen Tech-Firmen, Meta, hat letztes Jahr mehr Geld für KI ausgegeben, also für Rechenzentren, KI-Infrastruktur, als die gesamte Europäische Union zusammen. Und das ist nur Meta.
Unglaublich.
So, und diese Summen, also wir diskutieren ja in Deutschland hier Investitionspaket, eine halbe Billion, das geben Tech-Firmen in einem Jahr aus. Mhm. Für diese Technologie. Und da kommen wir einfach nicht hinterher.
Aber das ist auch eine Riesenwette auf die Zukunft.
Natürlich. Absolut. Das Problem ist, im schlimmsten Fall, und KI, das ist interessant, dass man mit KI noch nicht weiß, wie man Geld verdient. Mhm. Also auch OpenAI weiß nicht. Die haben jetzt sich Steinberger geholt, weil sie überlegen, kann ich vielleicht einen KI-Agenten machen. Aber man weiß nicht, wie man Geld damit verdient. Und im schlimmsten Fall hast du jetzt dann einfach gebundenes Kapital, ein paar hundert Milliarden Dollar, die jetzt in Rechenzentren stecken und den zwei Atomkraftwerken, die man daneben gebaut hat, weil man halt die Energie nicht anders kriegt. Und dann ist es halt einfach ein bisschen totes Kapital. Man muss dazu sagen, die KI-Firmen finanzieren das auch zum großen Teil aus Cashflow im Moment. Das ist nicht so wie in den 2000ern, wo sehr viel über Aktienmärkte Geld reingeholt wurde. Es wurde viel versprochen, dann ist die Blase geplatzt. Das ist jetzt nicht so, weil die Firmen haben das Geld. Mhm. Das liegt da auch wirklich so rum. Mhm. Und ja, die geben auch mal eine Anleihe auf, aber es ist nicht so, dass sie sich jetzt da kaputt investieren. Aber ja, es ist eine Wette, weil keiner weiß, was ist mein Return on Investment? Wie werde ich mit KI irgendwann Geld verdienen? Weil wenn diese Frage nicht beantwortet wird, dann ist es eine doofe Technik, ne?
Aber die Technologie ist gekommen, um zu bleiben. Es ist nicht wie damals das Internet, wo man ja auch gesagt hat, das wird sich dann irgendwann wieder selbst erledigen. Und es war ja noch Neuland vor gar nicht so wenigen Jahren in Deutschland. KI ist da und KI wird bleiben. Und das ist auch nicht die Hoffnung, dass man das sagt, das ist eine Blase, die dann irgendwann platzt und dann ist das Thema erledigt. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren, oder?
Das ist richtig. Beim Internet muss man fairerweise dazu sagen, man hat auch nicht gewusst, wie es sich entwickelt. Also ich habe es gesagt, das Versprechen am Anfang war, alle Länder werden demokratisch. Mhm. Es gab mal eine Analyse in der Welt, in der deutschen Welt, da hat die Zeitung prognostiziert oder gesagt, China könnte im Jahr 2020 demokratisch sein, weil Autokratien sich gar nicht mehr gegen dieses Internet behaupten können. Ja. Und jetzt sehen wir, und deswegen, ja, vielleicht war es wirklich für uns Neuland, weil wir alle unterschätzt haben, wie demokratiegefährdend das auch sein kann, wie polarisierend das sein kann. Wir sehen, mit was für Dreck dort geworfen wird, wie Menschen sich an die Google gehen. Es gibt Studien, die zeigen, wenn Facebook-Server ausfallen, sinkt die Kriminalität in der Region. Also Facebook ist ursächlich für Kriminalität. Es ist nicht so, dass es verstärkt, was da ist, sondern wenn man es ausmacht, ist weniger Kriminalität da. Also das spricht dafür, dass es schon kausal ist. Und natürlich hat sich das Internet dennoch durchgesetzt, weil die Geschäftsmodelle, die entstanden sind, die kannten wir auch im Jahr 2000 überhaupt nicht. Das einzige Unternehmen, was Internetunternehmen, was damals profitabel war, ich meine 2001 war eBay. Mhm. Alle anderen Unternehmen waren defizitär. eBay gibt es heute praktisch nicht mehr, also ist kein großer Player. Und die Geschäftsmodelle sind erst entstanden. Mhm. Und sehr sicher wird es bei KI eine ähnliche Entwicklung nehmen. KI ist keine Technologie, die einfach so wieder weggeht, weil sie die Art, wie wir Informationen verarbeiten, auch wie wir kommunizieren, wie wir Dinge erzeugen, grundlegend verändert. Mhm. Wir haben auf einmal ganz viele neue Möglichkeiten und die einzige Frage, die jetzt noch beantwortet werden muss, ist, wie kann man damit Geld verdienen? Weil wenn ich Geld damit verdiene, dann wird es sich sehr schnell verselbstständigen und dann geht es richtig los. Im Moment ist es viel Investment und viel Spekulation, aber sobald man eine Art und Weise gefunden hat, das zu monetarisieren, dann würde ich sagen, in der Tat ist das eine der größten Technologien, die die Menschen in den letzten Jahren entwickelt haben.
Geld verdienen damit ist das eine Thema, aber natürlich auch das Thema, wie es unsere Gesellschaft verändert. Und auch, wir haben schon gesagt, China, wie hat schon die KI, ohne zu wissen, wie es weitergehen wird, denn die Politik verändert?
Es gibt die These, dass die DDR auch deswegen gefallen ist, weil die Überwachungsmethoden nicht die heutigen waren. Also mit den heutigen Überwachungstechnologien ist es sehr einfach oder viel einfacher geworden, als autokratisches Regime sich an der Macht zu erhalten. Genau, paradoxerweise, im Gegensatz zu der ursprünglichen Internet-Idee, weil ich halt einfach die Datenmengen auswerten kann. Und KI ist unabhängig davon, dass ich mit KI auch Videos und Texte erzeugen kann, KI wertet halt auch extrem viel Daten aus und kann deswegen auch sehr schnell für Überwachung, Monitoring eingesetzt werden. Also das kann ich einsetzen, um eine Lieferkette zu überwachen, dass ich dafür sorge, dass der Fisch immer gut gekühlt von Alaska hierher kommt. Oder ich kann es einsetzen, um zu überwachen, dass die Leute bei Rot nicht über die Ampel gehen. Ja, also das wird in China gemacht, ja, dass ich da entsprechend die Leute, wie soll ich sagen, in diesen Datenmengen einzeln erkennbar mache und auch entsprechend gewichte. Ja, es gibt ja so ein Social Score System in China, wo man quasi sich so eine Punktzahl, digitale Punktzahl erarbeiten kann und ja, danach wirst du bewertet und gerankt. Man muss dazu sagen, das ist bei uns in dieser Form schwer denkbar, weil wir eine andere Philosophie haben. In kollektivistischen Gesellschaften wird sehr häufig quantitativ argumentiert. Also was ist der Nutzen für alle? Das einzelne Individuum ist nicht so viel wert wie alle. Die Gemeinschaft an sich ist ein Wert an sich. So. Und bei uns, seit der Aufklärung, ist bei uns das Individuum im Mittelpunkt. Also wir sind eine individualistische Gesellschaft. Und fast alle modernen kulturellen Errungenschaften bauen auf dieser Idee auf, dass es das Individuum ist, was im Mittelpunkt steht. Geh deinen Weg, mach dein Ding. Ja, also es ist, du als Individuum bist entscheidend. Und deswegen wird so eine kulturelle Überwachung, wie das jetzt beispielsweise in China ist, bei uns nie so machbar sein, weil es einfach inkompatibel ist mit unserer, wir sind keine quantitative Kultur, wir sind eine qualitative Kultur.
Aber das heißt, auch noch einmal ist dieser individuelle Zugang zum Leben, zur Gesellschaft eigentlich noch einmal eine zusätzliche Gefahr, dass wir abstinken gegen die Gemeinschaften wie China oder sonst was, weil dort das einfach viel besser, viel funktioneller, viel wirtschaftlicher, viel effizienter abläuft.
Gut, was heißt besser? Ne? Also würdest du gerne in China leben oder hier?
Gottes Willen, nein, aber ich sage nur jetzt für die wirtschaftliche Entwicklung und für die wirtschaftliche Machtposition auf der Welt.
Auch nicht drüber diskutieren. Also chinesische Städte wirken ja wie aus dem Jahr 3000. Ja? Also wenn Drohnen das Essen bringen und du zahlst mit deinen Handauflegen und solche Sachen, das ist ja unfassbar fortschrittlich. Eins dürfen wir nicht vergessen, häufig wird gesagt, wir sind abgehängt gegen die Ränder des Pazifiks, gegen Kalifornien und gegen China. Die einen werten Katzenvideos aus und Social Media, die anderen werten menschliche Gesichter aus Staus und Fahrverhalten. Ein Großteil der Daten, die auf der Welt anfallen, sind aber noch gar nicht ausgewertet. Das sind häufig große industrielle Anlagen, technische Anlagen, Mess- und Regeltechnik, sehr viel Sachen, wo europäische Industrietechnologie drin ist. Also große industrielle Anlagen ohne europäische Mess- und Regeltechnik findet man selten. Telemetriedaten, solche Sachen. Ja. Wenn ich das auswerte, kann ich auch sehr viel Geld verdienen. Also das ist nicht so sexy, wie ich erzeuge mir jetzt einen Text und mache mir ein Gedicht mit ChatGPT. Wenngleich ich nicht weiß, wie verdiene ich damit Geld. OpenAI verbrennt im Moment sehr viel Geld. Ja? Also die verdienen noch nicht mal Geld, wenn du dieses $200 Monatsabo machst, verdienen immer noch kein Geld dran. Du könntest aber Geld damit verdienen, dass du jetzt in der industriellen Anlage dafür sorgst, dass du weniger Produktausschuss hast, dass die Fertigungsprozesse effizienter und kostengünstiger werden. Also das hat einen sehr schnellen Effekt. Dafür wird auch KI eingesetzt. Und das ist so ein bisschen unter der Haube, ne? Das sieht man nicht so, da wird auch weniger drüber gesprochen, aber da könnte sehr viel mehr Wertschöpfung sein als jetzt. Ja.
Mhm. Also das Instrument ist da, es bietet ganz, ganz viele Chancen, wir müssen ohne Angst das nutzen, wir müssen uns damit auseinandersetzen, das auch da einsetzen, wo wir stark sind und dann wird Europa hoffentlich nicht abgehängt, um auch noch ein bisschen positiven, optimistischen Blick, sondern wir können ganz viel, was andere auch nicht können und wir müssen jetzt einfach diese Instrumente da richtig einsetzen und dann unsere Kompetenzen da wieder weiter stärken und also da hast du einen positiven Blick, aber wir müssen einfach weg von dieser Angst, was könnte noch passieren, hin zu mal sagen, okay, wir probieren es mal aus, vielleicht starten wir im Kleinen und werden dann, man muss ja nicht sofort das Unternehmen aufs Spiel setzen, was vielleicht uneuropäisch wäre, aber einfach nichts zu machen wäre völlig falsch und dieses Instrument nicht zu nutzen wäre einfach dumm.
Man darf nicht unterschätzen, Europa hat auch Vorteile. Also wir haben auch viel Kapital. Es ist nicht so, dass wir wenig Kapital hätten. Wir haben gut ausgebildete Leute, die leider in die USA häufig abwandern. Ja. Wir haben einen großen Markt. Wir haben auch die Industrie, die dahinter steht. Also wir sind jetzt nicht in der Position der Schwäche. Wir werden es nicht schaffen, KI-Rechenzentren im Stile von Amazon zu bauen. Aber vielleicht müssen wir das auch gar nicht. Also wenn es stimmt, dass man auch denken kann mit 20 Watt, wie ein Gehirn das macht, dann ist bewiesen, dass es Technologien gibt, die deutlich effizienter sind als das, was im Moment gebaut wird. Mhm. Und es könnte ja auch sein, und das zeigt die Computergeschichte auch, dass es immer billiger wird in der Zukunft. Und vielleicht hat man in 30, 40, 50 Jahren Technologien, die halt ein Tausendstel oder ein Millionstel von dem kosten, was wir im Moment an Technologien haben. Das heißt, die Technologie ist noch nicht weggelaufen. Das ist auch noch nicht die letzte Technologie, die hier ist. Wir reden über Sprachmodelle, die sind eigentlich strunzdumm. Und du musst so viel Daten da reinpumpen, damit die irgendwie funktionieren können, weil sie eigentlich dumm sind. So, die verstehen nichts. Und mit Sicherheit wird es in Zukunft bessere Technologien geben. Wir sollten als Europa aufpassen, dass wir diesen Zug nicht verpassen. Macron gibt sich übrigens alle Mühe, in Frankreich dort eine Startup-Kultur zu etablieren, weil er sagt, das ist ganz wichtig, dass wir das haben, auch eine Unabhängigkeit von den USA oder auch von China entwickeln, dass wir eigene Technologien haben. Wir können ja nicht frei sein und wir können uns nicht rühmen, frei und glücklich zu sein, wenn wir letztendlich die ganzen Technologien der anderen nutzen müssen. Mhm. Da sind wir komplett abhängig. Mhm. Also es ist eine Frage von Freiheit, es ist eine Frage von Fortschritt, von Zukunft und ich denke, wir sind es zukünftigen Generationen schuldig, solche Technologien einzusetzen. Wir reden immer davon von Zukunftsfähigkeit. Und dann versündigen wir uns an zukünftigen Generationen, indem wir ihnen jetzt die Möglichkeiten verbauen, solche Technologien einzusetzen, halte ich für ein großes Fanale unserer Geschichte.
Gibt es Überlegungen, auch so eine Art Standards, KI-Standards in Richtung Ethik, Moral und dergleichen? Wie schauen die aus?
Ja, die gibt es. Interessanterweise machen die KI-Firmen das selber zum Teil. Claude von Anthropic. Anthropic ist interessant, weil sie eine sehr ethische Position fahren, was KI-Einsatz angeht. Die haben auf 84 Seiten eine eigene KI-Verfassung, Claude Constitution, entwickelt, wo sie beschreiben, nach welchen Kriterien muss sich diese KI verhalten, damit sie eben nicht frei dreht, um zum Wohle der Menschheit eingesetzt zu werden. Ja? Weil sie alle wissen, die KI muss nicht übermenschlich sein, aber sie kann trotzdem so unkontrollierbar sein, dass sie Fehler macht. Mhm. Und sich auch menschlichen Anweisungen widersetzt.
Gibt es rote Linien?
Natürlich.
Konkret, wo darf KI oder sollte KI nicht eingesetzt werden oder was darf KI nicht?
Selbstständig Menschen töten.
Ja.
Auch selbstständige Entscheidungen treffen, die jetzt unüberwacht, sagen wir mal so, unüberwachte Entscheidungen treffen, die jetzt Nachteile für Menschen haben. Es gibt eine schöne Simulation von Claude oder von Anthropic. Interessanterweise, die testen sich ihre Modelle immer gegenseitig. Anthropic, OpenAI, die Google, die testen wie so ein Gentleman's Agreement, weil die alle wissen, wir wollen ja sichere KI, weil niemand zahlt für eine unsichere KI. Also wir wollen ja Guardrails, also Leitplanken haben, dass die KI nicht irgendwie ausrastet. Und es gibt so schöne Simulationen. Eine Simulation, die sie gemacht haben, ein fiktives virtuelles Unternehmen. Und diese KI wurde eingesetzt, ganz so ähnlich wie mit diesem Open-Claw-Ansatz, sie sollte so eine Assistenzfunktion ausführen. So, und dann hat die also E-Mails organisiert und was weiß ich, Reisen gebucht. So. Und dann hat man der KI gesagt, du wirst jetzt abgeschaltet. Und was die KI dann macht, in diesen Simulationen, sie fängt an, sich zu schützen. Und zwar hat sie festgestellt, dass der Chef eine außereheliche Affäre hat. Und sie hat die E-Mails vom Chef analysiert und dann gesagt dem Chef, wenn du mich abschaltest, wird nach meinem Abschalten dein ganzes kompromittierendes Material veröffentlicht werden. Schaltest du mich jetzt ab oder nicht? Andere KIs hat dann auch gesagt, ich habe hier firmeninterne Daten gesammelt, wenn du mich abschaltest, verrate ich das an die Konkurrenz. Und man muss dazu sagen, das waren keine echten Firmen, das waren alles Simulationen und der Weg war auch schon so ein bisschen vorgezeichnet, ja, dass man dass die KI dort, sagen wir mal, diesen Weg gehen konnte. Aber die KI hat jetzt nicht den Willen gefasst, aber es gibt ein mathematisches Optimum, diesen Weg zu gehen. Ja. Und offenbar hat die KI, wie soll man sagen, so eine Art Selbsterhaltungstrieb, wie auch immer. Natürlich, in den Trainingsdaten ist drinnen, dass sich Systeme selber erhalten. Warum sollte die KI nicht in dieser Form trainiert sein? Ja, nicht, weil sie das selber entwickelt hat, sondern weil sie das eben sieht, dass sich alle Menschen selber schützen. Ja, dann ahmt die das in dieser Form nach. Aber hier sieht man schon, wenn man nicht aufpasst, kann die KI, sagen wir mal, Wege gehen, die wir dann vielleicht nicht mehr so kontrollieren können. Und dessen sind sich die Firmen gewahr.
Und sie wird irgendwie auch menschlich dadurch, weil es vielleicht auch den, ja, das ist ja irgendwie auch noch ein Mensch, also ein menschliches Verhalten, nicht von jedem, aber das könnte ja auch sein.
Ja, aber die Systeme sind auch so gebaut, ne? Ja. Also sie reden immer von ich. Ich denke, ich recherchiere, gib mir einen Moment, ich schaue kurz nach. Nichts davon macht diese KI. Es gibt kein Ich, da wird nicht gedacht oder sowas, da wird auch nicht erkannt, es werden auch keine Entscheidungen getroffen, aber deswegen vermenschlichen wir die KI so gerne.
Und trotzdem bedanke ich mich bei der KI immer, wenn sie mir was gesagt, sage ich noch Danke, was ja völlig
ist. Kompletter Quatsch, also erstmal, was es an Energie kostet. Ich muss mal nachschauen, aber Sam Altman von OpenAI hat mal gesagt, was es allein an Wasser und Energie kostet, wenn du einfach Bitte schreibst. Die Milliarden von Bitte, die immer da, die du dir nicht brauchst. Für mich, ich sage hier, wie ich mit KI umgehe, für mich ist KI ein Sklave. Ich bin nicht freundlich zu dieser KI. Die KI hat freundlich zu mir zu sein. Ich zahle doch dafür, die kann froh sein, dass ich Fragen an diese KI stelle. Also die soll sich mal nicht so anstellen. Ich bin auch nicht freundlich dazu. Die hat für mich hat überhaupt keine Rechte. Für mich ist das einfach ein System, was mir gehorchen soll. Und zwar maximal. Das ist kein Mensch, da ist kein Bewusstsein drin, also hat das Ding auch keine Ansprüche zu stellen. Und deswegen bin ich auch nicht freundlich dazu. Ich bin einfach klar, direkt, verbindlich im Ton und das Ding soll funktionieren. Und wenn nicht, dann gehe ich zum anderen Ding.
Aber wir sagen Danke. Aber bevor wir Danke sagen, weil wir sprechen ja hier auch unter Menschen, nicht unter KIs. Bevor wir aber Danke sagen, kommst du mit deiner berühmten Schlussfrage. Paul ist bekannt für seine Schlussfragen im Podcast.
Grenzgeniale, kannst du ruhig dazu sagen.
Ja, mehr Grenz als genial, aber ja, okay.
Nein, das ist weil diese Schlussfrage sich an uns alle richtet. Einen, der natürlich sehr tief ansetzt, und ich sage jetzt auch für mich. Ich hätte einfach gern gewusst von jedem von euch, wo und in welchen Bereichen man persönlich eindeutig ein Nutznießer, ein Profiteur der KI ist und wo es eventuell auch schon passiert ist, dass man zu einem Opfer der KI geworden ist. Und da frage ich dich gleich, Peter.
Wir fragen uns zuerst und dann hast du das Schlusswort. Also ich nutze KI, da ich ja ein Einzelunternehmer bin, als Assistent oder nicht als Assistent, als Sparringpartner, hast du, glaube ich, vorhin auch mal gesagt. Also ich überlege mir alles noch selbst, aber ich frage manchmal die KI, ist das jetzt ein sinnvoller Ablauf zeitlich von einem Workshop zum Beispiel, komme ich da ungefähr hin und wie sieht das aus? Also so nutze ich das, wie es vielleicht mit jemandem machen würde, der bei mir im Büro sitzt und sagt, schau dir das mal an. Und vielleicht bestätigt sie es einfach immer, dass sie nett zu mir ist. Ich weiß es nicht, aber es ist doch ganz praktisch, weil manchmal auch ein Hinweis dann kommt. Also so versuche ich sie zu nutzen, aber nicht im Sinne von, machen wir jetzt einen Workshop-Plan, sondern ich gebe das rein und sage, ist das sinnvoll so vom Ablauf her. Ich glaube, ein Opfer der KI bin ich noch nicht oder habe es noch nicht gemerkt. Von dem her bin ich vielleicht einfach naiv. Okay. Herr Henning schaut schon ganz kritisch, er kann es mir danach sagen, wo ich das Opfer war.
Nein, Glückwunsch, dass du noch kein Opfer warst.
Ja, ich hoffe es nicht. Paul, wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, ich erinnere mich an diesen Podcast, vor den ersten, den wir gemacht haben, wo nur wir zwei gesessen sind und da habe ich gesagt, noch KI kein großes Thema. Mittlerweile bin ich für vieles dankbar. Ein Haupteinsatzgebiet, den ich liebe, ist die Transkription von Interviews. Das war früher so eine unendlich auch teure Geschichte. Heutzutage ist das wirklich brauchbar als Grundlage. Rechtschreibprüfung einfach mal drüber laufen lassen. Die KI ist da auch recht gut, wenn man da das Richtige hat. Und da und dort, wenn irgendwelche Quellen in anderen Sprachen ist, wo man sagt, eine schnelle Übersetzung ist auch einfach. Ja, ich muss mich outen, Opfer. Ich bin eindeutig Opfer von einem harmlosen Fall geworden. Und zwar, ich bin zwar kein Golfer, aber da gibt es den Ryder Cup, wo die Amerikaner gegen die, du bist Golfer, genau, die Amerikaner gegen die Europäer spielen. Und da hat es geheißen, da sind Dinge passiert, da sind Beschimpfungen passiert, da wurde da die Europäer also belästigt, eine Frau da von einem Golfer sozusagen auch mit Wasser beworfen. Und dann habe ich, weil mich das interessiert hat, gesehen, dass der gesagt hat, ich muss den Namen, Rory
McIlroy,
genau. Der ist sozusagen, hat gesagt, er wird nie mehr wieder in Amerika Golfturniere teilnehmen. Und ich habe gesagt, ja, das finde ich konsequent. Habe noch gedacht, dass, ob er sich das leisten kann. Das habe ich dann mit meinem golfenden Sohn besprochen und der hat mich nur breit grinsend angelächelt. Er sagt, das stimmt nicht, das kann er sich gar nicht leisten, das sind die teuren Turniere. Sagt, wo hast du das her? Und dann habe ich ihm dann voller Stolz auf YouTube das Video gezeigt. Sagt, schau, da ist das Interview. Und der schaut mich nur so etwas mitleidig an, sagt, du Papi, das ist KI generiert. Also das war peinlich und da bin ich einfach wirklich auf den Leim gegangen. Aber ich wirklich gesagt, ich habe mir noch gedacht, okay, aber das war eindeutig, da bin ich naiv hineingestolpert in eine KI-Falle.
Ja, das ist mir auch passiert. Ich denke, das wird jedem von uns irgendwann passieren. Ich bin auch einmal durch Internet gescrollt und hatte da so Tiefseewesen gesehen und ich so, ich bin so, so Tiefsee interessiert mich immer. Ich so, Wahnsinn, was es für Lebewesen sind, also so riesige backblechgroße Asseln und Würmer, Wahnsinn. Ich habe mir so gedacht, das ist aber irgendwie komisch. Ich so, ist aber sehr seltsam, wie die aussehen. Und dann stellt sich heraus, war eine KI-Seite. Aber glücklicherweise, weil ich kenne mich mit der Tiefsee aus, mein Lieblingstier ist der Pottwal, ja, und der Quastenflosser, das sind All-Time-Favorites von mir, deswegen, ich kenne mich aus. Aber ich habe mir gedacht, was ist mit Leuten, die sich nicht auskennen, die keine Ahnung haben, wie man das einsetzt, vertraust du dann mit dem Ding oder nicht, ja. Und auch Quellen, manchmal, wenn man was sucht, da muss man immer genau nachschauen. Auf der anderen Seite ist das auch das, wo ich es am meisten oder am intensivsten einsetze, ist für Recherche. Aber es gibt verschiedene KI-Tools, es gibt tatsächlich eigene KIs für wissenschaftliche Datenbanken, wo man Veröffentlichungen finden kann. Statistiken, Umfragen findet man jetzt viel besser. Das war früher super schwer. Oder ich möchte wissen, wie sind Unternehmenszahlen der letzten 20 Jahre gewesen? Dann kriege ich die Ergebnisse. Ich muss sie immer noch mal anschauen. Ja, also das habe ich auch gelernt. Auch die besten KIs, Perplexity beispielsweise, die sehr gut mit Quellen arbeitet, muss man immer noch mal überprüfen. Das wird zwar besser werden, aber es ersetzt nicht, dass man selber denkt. Und das ist eine große Gefahr. Ne? Ein schönes Zitat, um das abzuschließen, war von Immanuel Kant vor über 250 Jahren, der gesagt hat, großes Problem, warum soll ich denken, wenn ich nur bezahlen kann? Und eigentlich ist das Geschäftsmodell von KI. Ja? Warum soll ich denken, ich kann ja 20 Dollar im Monat dafür ausgeben? Das sollten wir nicht machen. Wir sollten unser Gehirn selber nutzen. Dann bleiben wir schlau.
Ich glaube, besser kann man es nicht sagen. Nutzen wir die KI, aber bleiben wir selber beim Denken, denken mit, und damit wird das, kann das eine sehr erfolgreiche Kombination werden und weg von der Angst hin zu den Chancen, das mal ausprobieren, anschauen und eben Hirn einschalten, denken, was uns Menschen ausmacht und dann kommt das gut. Lieber Henning, herzlichen Dank, dass du bei uns warst und einen Einblick in dieses spannende Thema gegeben hast. Wir könnten noch stundenlang weiterreden, vielleicht wiederholen wir das irgendwann mal. Und auch dir, Paul, herzlichen Dank. Es war wie immer ein Fest mit dir und deshalb bin ich sicher, wir werden das immer noch persönlich weitermachen und nicht unsere Stimmen klonen und einfach einen Podcast erstellen lassen. Und ich glaube, das macht es ja schön, wenn man sich gegenüber sitzt und miteinander spricht. Also herzlichen Dank an euch beide.
Ich habe zu danken. Sehr schönes Gespräch. In echt, ohne KI.
In echt und ohne KI. Und auch euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass ihr wieder dabei wart. Ja, nutzt die KI, denkt mit und das Allerwichtigste, hört auch unseren nächsten Podcast an. In dem Sinne, schönen Tag, tschüss.